80.000 Leute und es gibt keine Wellenbrecher.
Dann war ich aber so überemotionalisiert an meinem Handy, dass meine Eltern mitbekommen haben.
Chapel Rowan macht den Apple Dance.
Und das ist noch nicht mal der Tag, wo ich am meisten neidisch war.
Ich habe natürlich den Jan in mir gehabt.
Okay, damit ist der Podcast beendet. Danke fürs Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einem FWC Festival Recap. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Der liebe Erik, der war unterwegs, während ganz viele Leute mit FOMO zu Hause gesessen haben und sich hunderte Stories angeschaut haben über das Primavera Sound Festival in Barcelona.
Korrekt.
Da war Erik vor Ort, live und hat sehr, sehr viel gesehen und hat sehr, sehr viel zu berichten. Und ich bin eigentlich in dieser Folge nur dazu da, um kritische Nachfragen zu stellen und zu schauen, wie es so war, denn ich habe es zumindest am Fernsehen zu Hause ein bisschen miterlebt, aber du warst vor Ort. Wie war es für dich? Es war das erste Mal, richtig?
Ja, ich war das erste Mal da. Ich war auch generell das erste Mal in Barcelona und du hast schon richtig gesagt, uns haben so die ein oder andere DM und auch in den Fragestickern, die ich so zu den Tagen bei Insta gemacht habe, so erreicht, Digga, was ist das für ein Line-Up? Da spielt ja jede Legende der letzten Jahre und genau das war es auch. Tolle 3 Festivaltage, die ich jetzt ein bisschen nacheinander durchgehe und vielleicht so generell erstmal erkläre, wie so das Gelände ist, wie so das Festival aufgebaut ist. Es ist halt klassisches Stadtfestival, also um es vorneweg zu sagen, so natürlich keine Campingmöglichkeiten und sowas und halt auch ein Riesengelände. Also ich glaube, es ist das größte Festivalgelände, auf dem ich je war. Am Anfang dachte ich so, es wird so Hurricane-Größe haben, aber safe noch mehr. Also es ist quasi in Strandnähe oder quasi direkt am Meer auf so einem ehemaligen Forum, was für irgend so ein Welt Kulturforum 2004 da irgendwie hingeknallt wurde, viel Beton, aber auch viel liebevoller Beton. Also es gibt so ganz viele, auch direkt, wenn man reinkommt, so große Dächer so aus Beton und große so Solarflächen und quasi, man hat relativ viel Schatten dafür, dass man so bei 27, 28 Grad auf einem riesen Festival in Barcelona ist und auch durch diese Meerluft war es auch wirklich generell direkt von Tag 1 chilliger, als so bei 25 Grad auf dem Hurricane rumzurennen. So, das ist einfach so und das war direkt sehr angenehmes Gefühl. Das Gelände hat 5, 6, 7, 8 Bühnen, aber quasi die großen Mainstages, für die muss man durch das Gelände hindurchgehen, quasi bis in einen letzten Zipfel und das ist dann das eigentliche große Gelände und die beiden Mainstages waren dieses Jahr zumindest direkt nebeneinander, was ich schon mal für ein sehr geiles Konzept halte, weil du quasi, wenn du dich für die großen Main Acts interessierst, theoretisch keine großen Wege hast auf dem Gelände. Also du kannst, während Main Act A spielt, vor der anderen Bühne warten und auf den warten, auf den du dich viel mehr freust und vice versa. Also das hat ganz gut funktioniert und dann gibt's halt ganz viele kleinere Bühnen übers Gelände verteilt. Das ist so der große, grobe Aufbau. Und natürlich gab es das große Überthema der heiligen Dreifaltigkeit, der Holy Trinity, der 3 Powerpuff Girls, die 3 Headliner quasi fürs Wochenende waren. Charlie XCX, die zusammen mit Troye Sivan die Sweat Tour nach Europa gebracht hat das erste Mal. Und Sabrina Carpenter und Chapel Rowan. Da war auch sehr viel nachgethemed. Also es gab auch so geiles Merch mit so den 3 Powerpuff Girls drauf und dem Primavera-Schriftzug. Und generell war ein riesiger Hype so, um diese 3 Acts zu verspüren, was natürlich auch also große Weltstars sind, die man da an einem Wochenende zusammenbringt. Das so zum groben Aufbau. Und dann haben wir uns am Donnerstag zum ersten Act aufgemacht, nämlich zu Fritz. Dem deutschen Act, den wir auf der CO Pop hätten sehen können. Ich weiß nicht genau, wie er dorthin gekommen ist, aber irgendwie gibt es ja schon so ein gewisses internationales Flair und der ist ja auch irgendwie sehr viral gegangen mit so seinen Behind the Scenes, so Musikvideos und so. Also irgendwie kann man das bestimmt argumentieren und er hat direkt auf einer der kleinsten Bühnen gespielt, nämlich auf dem Aperol Island of Joy. Klar, jede Bühne ist da gebrandet, so läuft das natürlich, um so ein großes Festival finanziert zu bekommen. Es hat aber irgendwie total zum Vibe gepasst, weil diese Bühne quasi ins Meer hineingelassen ist. Also du performst quasi auf einer Insel, auf dem Wasser, direkt so an so einem Pier dran. Und der Fritz hat da ein sehr entspanntes Set gespielt. Es gab ein ganz komisches Einlasskonzept. Also es waren so auf dieser eigentlichen Insel, wo das Konzert war, gefühlt 30 Leute, von denen 15 vor der Bühne waren und 15 irgendwo Aperol getrunken haben und aufs Wasser geguckt haben. Und vor diesem Steg standen so, weiß nicht, 50 bis 100 Leute, die eigentlich rein wollten und auch Bock auf die Musik hatten. Und da war dann das eigentliche Publikum. Und er hat auch mittendrin so gefragt, ey, sind irgendwie Germans hier? Und dann war so die Hälfte von diesen Leuten, die nicht vor der Stage waren, waren so, ey. Und deswegen war es eine komische Peripherie, sage ich mal, von Air performt für 10, 20 Leute und davor stehen nochmal so 50 Leute, die nicht reinkommen und die Songs kennen. Das war ein bisschen strange, aber er hat wirklich sehr charmant das Beste draus gemacht. Die Sachen, die auch, es sind ja viele deutsche Lyrics, so er hat auch ein Juli-Cover gespielt und so. Sehr, natürlich sehr deutsch-themed, aber hat es so immer so mittendrin eigentlich ganz gut erklärt, so mit, ja, und hier gibt's die Stelle, wo man dann springen muss und jetzt spiele ich mal kurz Drums, weil ich habe noch keine Vocals für diesen Part und so. Und es war total entspannte 18 bis 18:40 Uhr Opening-Slot. Es gab Free Aperol Bauchtaschen. Was will man mehr? Dann sind wir quasi direkt vor eine der beiden Hauptbühnen, um uns Biba Dubi anzugucken. Sehr entspannter, ich sag mal leichterer Alternative Indie-Rock. Sehr cool performt von ihr. Viele Gitarrenwechsel. Also es gab auch zum Teil so während eines Songs wurden so zwei, dreimal für die Parts verschiedene Gitarren reingereicht. Sehr entspanntes Set. Und sie ist auch auf dem Dirty Hit Label, also dem The 1975 Label, wo auch The Japanese House sind. Und das ist so die Welt, in der man sich das auch soundtechnisch vorstellen muss. Chillige Vibes und direkt zwei geile Anekdoten. Einmal wurde ich angesprochen von einem Dude. Wie soll ich sagen? Ich unterstelle ihm keine bösen Absichten. Es wirkte wie ein, ich möchte irgendwie mit Leuten über Musik ins Gespräch kommen. Und das ist ja eigentlich auch unser Ding. Aber er hat mich so während dieses trotzdem sehr lauten Konzerts so angesprochen, so mit, hey, Beatles oder Rolling Stones, für wen findest du cooler? Und ich war erstmal so, habe ich die Frage richtig verstanden? Sorry, sag nochmal, also auf Englisch natürlich. Und er war so, ja, Beatles oder Stones? Und ich war so, Bro, ehrlich gesagt, I don't care. So, und ich hoffe, es wirkte nicht zu asozial abblitzen lassen, aber ich war so, was wollen sie von mir? Und er ist auch so ganz enttäuscht weggegangen und war so, ich weiß nicht, ob er so checken wollte, ob so die Leute, die hier bei den Young Female Fronted Indie Rock Bands stehen, ob die noch wissen, was echte Musik ist. I don't know. War sehr random, aber so die erste Interaktion, wo ich dachte, okay, ich muss erstmal hier am Donnerstag warm werden mit den Leuten. Und erstes Riesen, ich sag mal so B-Bewertung, Pluspunkt fürs Festival. Es laufen natürlich auch immer so Bieratzen rum, die da so Bier ausschenken mit so Bierrucksäcken. Und da haben wir neue Biere bestellt. Und dann kam aber nur noch Schaum raus und der war so, oh, mein Bier ist leer. Aber ich komme gleich wieder und dafür bekommt ihr hier einen Special Becher. Und ich habe einen Festivalbecher vom Primavera Sound 2007 bekommen. Ui. Und das fand ich total sweet. Also das ist so eine kleine Idee, die irgendwer bei irgendeinem Meeting irgendwann mal hatte. Was machen wir, wenn die Leute kein Bier bekommen? Ich habe den auch mitgenommen, so mit dem aktuellen Lineup-Becher zusammen auch. Und das fand ich eine total nette Note. Das drumherum, aber trotzdem halt cooles Set. Jetzt vielleicht nicht das Highlight des Tages, aber auf jeden Fall sehr chillige Nummer. Und direkt danach ging es sehr viel unchilliger weiter mit den Idols.
Ich bin so gespannt.
Quasi auf der zweiten Mainstage direkt daneben. Zur, also so 20:30 bis 21:45, also so Golden Hour Slot, was sich wirklich über die drei Tage hinweg immer schon als, man hat eigentlich nur geile Settings. Du hast so dadurch, dass dieses Festival quasi später startet und länger geht. Das ist, glaube ich, so die große Difference jetzt zu so deutschen Festivals. Also man ist jetzt so ab 19 bis 20 Uhr unterwegs, hat dann direkt so geile Sonnenuntergangsslots, dann so die Headliner zwischen 23 bis 1 Uhr und dann noch in die Nacht rein halt geile Acts für die Energie, die übrig ist. Und ich finde, außer dass mein Tag-Nacht-Rhythmus halt komplett gefickt ist, als sehr gut bewiesen, weil dann hat man halt direkt die Idols bei Sonnenuntergang mit einem wirklich super energetischen, super performten, diverse Bandmember im Publikum, stage-divend, Chaos einfach. Ein sehr nettes, wholesome Chaos. Joe Talbot einfach einer der charismatischsten Frontmänner, die wir gerade so haben, der die Leute angepeitscht hat, der auch zwischendrin sehr berührt war, also der auch so diverse Ansagen gemacht hat. Es gab natürlich auch einen großen Free Palestine-Blog, wo sie natürlich auch sehr vocal sind als Band, was halt in so einem minutenlangen Chant einherging, der so musikalisch untermalt wurde und am Ende lag er wirklich so heulend, kauernd auf der Bühne. Und hat dann nochmal so irgendwie so gesagt, so wie sehr ihn das berührt, irgendwie so unter so vielen Leuten zu sein, die zumindest vokalerweise so tun, auf der Right Side of History stehen, wie er es formuliert hat. Kann man jetzt wie man das performt und quasi emotionalisiert sehen, wie man will. Aber ich fand es irgendwie einen sehr packenden Moment, weil halt durch diese sehr harte, wilde Musik performt wird und dazwischen halt einfach dieser wuchtige, weinende Mann auf der Bühne liegt. Das war wirklich irgendwie eine sehr packende Performance. Wie gesagt, zu diesem, man sieht rechts von sich die Sonne untergehen über diesen absurden Hochhäusern und so Stadt-Skyline. Also das ist irgendwie ganz wilde Erfahrung, die ich, glaube ich, so woanders kaum gemacht hätte.
Da habe ich jetzt mal direkt eine Frage. Ich habe nämlich den Auftritt der Idols bei Rock am Ring auch gesehen. Und sie waren ja, glaube ich, 2 oder 3 Tage später dann auch noch bei Rock im Park und Rock am Ring, nachdem die beim Primavera waren. Da waren die Sets auch, glaube ich, ein Stückchen kürzer und die haben wirklich von vorne bis hinten jeden harten Banger gespielt. Also da war kein einziger ruhiger Song bei. Die haben wirklich von der ersten Sekunde an bis zur letzten durchgeballert. Ich kann das verstehen, gerade bei einem Festival wie Rock am Ring. Jetzt würde ich aber tippen, dass bei deinem Festival, was ja dann doch eher ein Pop-Festival ist, dass man da vielleicht dann doch mal den, weiß ich nicht, also irgendwas Ruhigeres mal gespielt hat. Also wie war es für dich? Gab es da zumindest mal so einen halbwegs balladigen Track oder einen, der nicht nur auf Moshpit basiert?
Also ich muss sagen, dass ich halt gegen, ja, so Anfang, Mitte, auch, dich würde es vielleicht erzürnen, aber ich musste dort meinen Essenshol-Slot einlegen, weil ich sonst den Rest des Lineups, und ihr werdet es gleich merken, nicht überstanden hätte mit Acts, die mir auch zugegebenermaßen ein bisschen wichtiger sind. Aber währenddessen hatte ich echt...
Okay, damit ist der Podcast beendet. Danke fürs Zuhören.
Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass da auf die Pause gedrückt wurde. Also wie gesagt, außer bei diesen Crowd-Interaktions- und Ansagemomenten hatte ich nicht das Gefühl, dass da sonderlich viel ruhigere Nummern waren. Aber vielleicht würdest du das anders sehen.
Also ich habe jetzt mal ein bisschen auf die Setlist geschaut und ich sehe hier zumindest When the Light Comes On. Den haben die bei Rock am Ring auf jeden Fall nicht gespielt. Und das ist einer der ruhigeren und Pop, Pop, Pop auch. Mm, ja. Also ich glaube, die paar Songs, die dazugekommen sind, das waren eher ruhigere. Ja. Und bei Rock am Ring wurde dann wirklich komplett auf Banger gesetzt.
Ich weiß auch nicht, wie lange. Also das war ja so Stunde 15 Set oder so. Und generell hat also niemand, den ich jetzt gesehen habe, unter einer Stunde gespielt. Das finde ich auch krass, dass sie halt wirklich den Leuten groß, also bei den kleineren Acts, ganz früh wird es vielleicht anders sein, aber eigentlich jeder hat so fast Konzertlänge und das auch nochmal so on top. Also ich werde jetzt zwischendurch bestimmt wieder ganz viele kleine Elemente einstreuen, die ich so geil finde bei dem Festival, und das ist auf jeden Fall eine davon. Und dass man halt auch direkt wohlgenährt und wohl angebrüllt nach den Idols 10 Meter daneben seinen Kopf dreht und FKA Twix live sehen kann. Mit genau der State-of-the-Art Tanz- und Gesangsperformance, die ich erwartet habe, die wirklich, also sie hat jetzt ein paar Komplikationen und konnte auch nicht ihre Nordamerika-Tour spielen, weil sie, glaube ich, einfach zollmäßig diese Stage nicht in die USA rechtzeitig mehr angemeldet bekommen hat, wenn ich das richtig begriffen habe. Und das ist halt wirklich so ein sehr klubbiges, passend zum neuen Album natürlich, ich sag mal für das deutsche Publikum, Soli-Type-Gerüst im Hintergrund. Also man hat wirklich so auf mehreren Ebenen so Club-Atmo, Metall, kalte Stahl-Atmosphäre. Es gab mehrere Akte, in denen das unterteilt war, die quasi ein bisschen so eine Reise der Selbstfindung und natürlich auch so ein bisschen angespiritualisiert performt hat. Es war wirklich halt so 10 Stage-Dancer von allen Genders, die da wirklich verrückteste Positionen eingenommen haben. Sie reitet auf einem männlichen Tänzer und peitscht den so an. Es gibt so Gruppenbewegungskonstellationen. Es wird mittendrin so eine 3-4 Meter hohe Pole-Dance-Stange auf die Bühne geholt, an der sie sich bis auf, keine Ahnung, wirklich 2-3 Meter Höhe hoch performt. Also da wirklich ganz viel Ballroom, Pole-Dance, alles Tanzperformance, parallel noch einfach die cleansten Vocals, die man sich vorstellen kann. Also es war auch phasenweise Fokus mehr auf Tanz, als auf, dass sie live singt. Mhm. Aber das hat man dann auch gesehen. Also es wurde jetzt nicht gefaked, um das Bild entstehen zu lassen. Das fand ich ein bisschen das einzige Kritisierenswerte. Das ist mir manchmal, aber da bin ich jetzt auch vielleicht nicht die Zielgruppe, zu viel Tanz und zu wenig Live-Gesang war, weil ich ja schon im Endeffekt dafür da bin, aber halt geiler Mix aus viel neues Album natürlich, aber auch ein paar Capri-Songs, Banger und halt auch irgendwie geil unterteilt in diese Parts und wie gesagt, krasse, also wirklich, ich bin kein großer Tanz-Performance-Fan, aber wirklich so breathtaking-Momente, wo man sie so sieht in verschiedensten Outfits, verschiedensten Wigs, kalter Club-Atmo, dann in einem roten Kleid, ist ganz viel verschiedene Vibes, die abgebildet werden. Muss aber auch sagen, dass, und das war an dem Tag, man kann es auch ein bisschen auf die Headliner Charlie und Troy schieben, finde ich. Das unangenehmste Publikum des ganzen Wochenendes, sehr viele Drugged-Out-Leute. Und da natürlich, Leute, so macht, was ihr wollt. Wenn ihr das wollt und möchtet, um eure Empfindung des musikalischen Programms zu erweitern, macht es. Aber ich habe selten so viel Angst und Einschüchterung gehabt, als vor wirklich Drugged-Out-Leuten, die
krass
sehr unkontrolliert waren. Und gerade, also bei Twix fing das dann schon so an, dass halt, es war neben uns so ein auch sehr großer, in Teilen neben sich stehender Gay Guy, der auch so eine körnige Cap auf hatte mit der Aufschrift Rag Holes, Not Hearts. More power to you, das ist natürlich, war ein guter Lacher, als ich es gesehen habe. Aber der war halt wirklich, und sie hat halt Cellophane als Closer gespielt, die heart-wrenching Ballade, um noch einen Anglizismus reinzuballern, und wirklich halt nur sie auf der Bühne sich da, also es grenzte wirklich an Selbstgeißelung. Also ich habe davon auch Reels und TikToks gesehen vorher, dass sie das auf der, im aktuellen Cycle macht. Aber es ist wirklich über 3-4 Minuten und noch eine Strophe und dann die Hook und sie weint und es ist wirklich so eine ganz krasse, theatreske, aber auch fühlbare Performance. Und der Dude ist offensichtlich Fan, also der kannte auch die Lyrics und so, aber hält sich währenddessen so übertrieben laut und unkontrolliert unterhalten und Sachen reingerufen und irgendwie so, hey, can you take a picture of my cap und so, wo ich so denke, Bro, also es gab kaum einen intimeren Moment, finde ich, an dem Wochenende, als sie diese finale Ballade performt. Und deswegen, es gab auch wirklich ganz viel kollektive Sch und so, also das wurde auch reguliert intern, aber das war halt zum Beispiel ein bisschen drüber. Also das abgesehen, wirklich tolle Performance, ich würde sagen, eine der krassest durchgetaktetsten Performances vom Wochenende. Check, wenn das musikalisch nicht alle abgeholt hat, so, aber es sind halt irgendwie auch so mehrere Aspekte einfach von Club und Queer Culture einfach auch nacheinander. Also dadurch, dass du so eine, die theatreske Ebene von FK Twix hast, dann so Charlie und Troy, wo es komplett bratty aufs Maul geht. Und dann halt so jemand wie Chapel auch noch, wo es halt die absoluten Pop-Balladen gibt. Also das fand ich toll und ja, eine der besten Performances auf jeden Fall.
Also ich habe den Auftritt auch nachgeschaut und ich hatte auch gerade, was die Performance angeht, auch, es war krass. Es war einfach so durchgetaktet auch von dem ganzen Sound rundherum und es hatte eben auch diese Club-Ästhetik, die dann halt auch gefühlt, also es wird ja immer, es passiert immer was, aber es sind schon so lange Übergänge auch zwischen den Tracks und da kann ich verstehen, also mich hat es da teilweise ein bisschen verloren, ich habe aber ganz viele Kommentare gelesen, die meinten, es ist unfassbar gut gemacht und das würde ich auch sagen, aber es hat halt eben diese Längen. Es stimmt schon, dass sie relativ wenige Tracks hatte, wo sie wirklich so durchgesungen hat, einfach weil das, also es waren manche Tracks auch Full-Playback, so wie ich das wahrgenommen habe, man hört das ja auch gerade in diesen Fernseh Übertragungssachen immer noch mal besser, was jetzt wirklich von Band kommt und was nicht. Aber auch sowas wie, dass Honda gespielt worden ist und wie das dann rüberkam, das war schon einfach sehr geil. Also ich fand es total beeindruckend, das so zu sehen, dieses ganze Konzept dahinter und wie sie das auch so, ja, so komplett verkörpert. Ich finde, sie hat schon im Laufe der Zeit relativ unterschiedliche Tracks gemacht, aber die ergeben ein ganz gutes Gesamtbild. Wobei ich sagen muss, dass parallel Magdalena Bayer auch gespielt hat, was ich eine fürchterliche Entscheidung finde, die parallel spielen zu lassen. Und da habe ich auch reingeschaut und ich glaube, das wäre mehr mein Konzert gewesen, tatsächlich. Jetzt auch durch den aktuellen Hype, weil ich das letzte Album so gut fand, aber das ist halt noch so mehr dieses Konzertgefühl. Also sie hatte ja auch so Show-Elemente, aber das eine war, also ich finde, FK Twix ist eher so eine Performance, die man sich anschaut und es gibt aber auch Konzerte, das ist auch, kommt auch später noch, das finde ich auch ganz krass, wie unterschiedlich auch so Bands aus dem Post-Punk-Rock-Umfeld performen und wie dann halt andere KünstlerInnen aus anderen Genres performen. Aber es ist auch irgendwie geil, dass es auf einem Festival stattfindet, weil da gibt es ja auch so Puristen, die sagen, ja, es darf gar kein Playback kommen. Aber das finde ich auch Quatsch. Also wenn man so tanzt wie FK Twix, dann kann man das schon machen. man muss halt nur dann damit leben, dass man jetzt vielleicht als Zuhörer das nicht immer so geil findet, dass man da vom Band Musik hört.
Ich konnte da in der Live-Experience sehr gut mit leben. Ich habe das mit Magdalena Bay auch gesehen. Es gibt so zwei Sachen, wo ich harte Entscheidungen treffen musste, kommen wir gleich noch zu. Aber sonst auch konnte ich dafür, dass es so ein Riesenfestival ist, weitestgehend eigentlich fast alles sehen, was ich sehen wollte, was ich wirklich einen absurden Akt finde bei so vielen krassen Artists. Mhm. Dann FKA Twigs durch, wie gesagt, vor der einen der Hauptbühne, vor der linken standen wir, um mich so lokal zu verorten. Und rechts fing dann Jamie XX an, auf der zweiten Mainstage mit einem DJ-Set, während quasi links für Charlie und Troy aufgebaut wurde. Und das war natürlich wild, weil da, wie gesagt, auch so ein bisschen schon wirklich das unangenehmste Publikum des Wochenendes so und halt wirklich sehr eng natürlich der Riesen, der Brad Summer trägt seine Früchte. Und wir haben quasi links gestanden und auf Charlie und Troy gewartet, waren relativ weit vorne, also wirklich so am closesten, ich kann das räumlich ganz schlecht einschätzen, aber lass mal so 30 Meter gewesen sein zur Stage oder so. Also zu quasi dem Steg. Und dann halt war es halt mehr so ein Ausharren, weil, also wir hatten so gut gegessen, okay, getrunken so. Und ich habe auch wirklich, ich habe übers pro Tag, glaube ich, ein oder zwei alkoholische Getränke zu mir genommen, sonst packt man das einfach nicht. Ich habe mich weitestgehend mit Wasser durchgeballert. Und das war halt wirklich super eng, während halt rechts dieses trippy, bestimmt gute Jamie XX-Set abgeht, aber wirklich so mit auch super trippy Visuals und einfach nur noch so Kameraschwenks, die so geblendet werden in Farben. Und bei uns hat so langsam gedämmert, so okay, jetzt hier anderthalb Stunden noch in der Menge stehen, ohne Aussicht auf nochmal was trinken holen, nochmal auf Toilette gehen. Wird schwierig, aber wir gucken mal, noch geht es. Und dann haben wir auch so ein funny Gespräch gehabt mit so einem, also mit so zwei Leuten, die so ankamen und waren so, ist FKA Twigs over? Und wir waren so, ja, schon. Und die waren so, ja, fuck, wir haben uns Tagestickets gekauft, nur um FKA Twigs und Charlie sehen zu können heute und haben einfach den Timetable falsch gelesen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, okay, zum Glück gehen wir da so strukturiert ran, wie wir das machen, aber das ist schon wirklich crazy, Tagesticket für zwei Artists zu kaufen, die bestimmt auch nicht günstig waren und dann einen komplett zu verpassen, nicht wegen Public Transport, whatever. Schade für die natürlich, aber mit denen haben wir dann so ein bisschen ausgeharrt und dann halt wirklich, weil es wirklich immer enger, immer drückender wurde, dann irgendwann entschieden, okay, es ist jetzt so eine Stunde bis Konzert und dann geht das ja auch noch zwei Stunden Headliner-Slot halt. Das packen wir nicht. Es ist, glaube ich, echt das Schlauste, ein bisschen wieder zurück und raus zu gehen, weil, und das ist auch ein Key-Punkt auf jeden Fall, das große Gelände, da passen so vor die Mainstages schon so 80.000 Leute und es gibt keine Wellenbrecher.
Das wollte ich schon fragen. Das sah so weird aus, diese Riesenmenge zu sehen. Also wenn man deutsche Festivals kennt, aber auch in Italien gab es auch Wellenbrecher und so. Also das hat mich total gewundert.
Ja, also das war, und deswegen ist das auch ein guter Moment, um das zu erwähnen, ist mir das ganze Wochenende nicht negativ aufgefallen, muss ich wirklich sagen, außer natürlich über so ein bisschen so ein deutsches Grundgefühl von Ordnung hin, dass man sich denkt, ich darf mich gerade nicht so sehr darauf konzentrieren, dass ich vor 80.000 Leuten stehe unter den ersten 5K, I don't know. Es hat aber weitestgehend gut funktioniert. Kommen wir dann später noch zu, was jetzt auch so gesundheitliche Zwischenfälle und sowas angeht. Aber da war schon wirklich derbe, wenn man so sehr vorne bei so einem gehypten Headliner steht. Wir waren wirklich so, okay, es geht auch einfach nicht mehr. Und diese, ich würde echt sagen, halbe Stunde, die wir gebraucht haben, um da wieder rauszukommen, war schon wirklich derbe. Also das war wirklich, wenn man jetzt auch alkoholisierter gewesen wäre und irgendwie so später erst losgeht und merkt, okay, es geht wirklich gar nicht mehr, dann glaube ich schon, dass sich da wirklich Panik breit macht, auch mit so, es ist schon dunkel und Gruppen von 10, 20 Leuten sitzen auch auf dem Boden, was jedem vergönnt sei, aber was halt wirklich in so einer Menge einfach unpraktisch ist, auch wenn man nach da halt auch raus will einfach. Und das hat wirklich ewig gedauert, da rauszukommen. Das war, glaube ich, auch mit die stressigste Erfahrung des Wochenendes. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, okay, so Abtrennungen und Wellenbrecher sind schon aus einem Grund auch da. Jetzt ungeahndet dessen, wie dann das genaue Exit-Konzept ist, wie jetzt bei einem Hurricane, wo man nur rechts rein, links raus und so, das kann natürlich auch hinderlich sein manchmal. Aber das war wirklich schwierig, aber im Nachhinein die richtige Entscheidung, da auf jeden Fall rauszugehen, dann halt nochmal sich trinken zu holen und dann wirklich für 1.15 Uhr bis 3 Uhr Charlie XCX und Troye Sivan present die Sweat-Tour, sich da noch ein bisschen abseits, aber immer noch fucking weit vorne hinzustellen, so ab vom Rand. Und das muss man auch sagen, einmal die beiden Mainstages nebeneinander ist geil, aber auch drumherum ist das Gelände so erhöht, dass du eigentlich, wenn du nicht vorne stehst, auch noch okay sehen kannst. Also klar, ab einer gewissen Körpergröße, das ist das Privilege, das wir haben, zusätzlich zu vielen anderen natürlich, konnte man da vom Rand immer noch relativ gut sehen. Und dann, Brad, haben wir drüber geredet, ich habe schon jahrelang den Leuten mit Charlie in den Ohren gelegen, war ein Riesenmoment, natürlich irgendwann mal live zu sehen. Anfangs stand dieses Sweat-Ding mit Troy auch nicht auf dem Line-Up, was ich so auch auf diesem Festivalbecher nochmal als Indiz genommen habe, weil da mit keinem Wort Troye Sivan erwähnt wurde. Das wurde dann irgendwann rückwirkend angekündigt. Ich weiß, dass ich mich damit potenziell unbeliebt mache, aber ich habe am Anfang gedacht, mein erster Impuls war, jetzt so eine 50-50 aufgeteilte Show sehen, wenn man so ein,
wäre meiner auch gewesen,
ein Charlie XX Headliner, das hat ja erwartet hat. Ich kenne natürlich ein paar Troy-Banger, habe mich dann aber auch sehr gut beraten, reingehört und habe schon gedacht, ja, der hat schon auch Banger und muss dann sagen, als die Show losging und die auch mit so einem Troy-Slot anfängt, also sie haben sich so drei Songs meistens abgewechselt und der halt mit Got Me Started reingeht, was halt ein Riesenbanger ist und auch alle, die danach kamen. Und ich hatte wirklich die restliche Woche fast nur Troye Sivan Ohrwürmer. Das muss man wirklich sagen. Also,
ja, der ist mega.
Der hat auch super performt, hat natürlich auch so diese klassische mit, also ich sag mal, Boyband-Aesthetic mit Dancers durchgezogen, auch so hier und da, also hier und da eigentlich die ganze Zeit gegrindet und gedanced auf denen, gegen Ende dann auch, es scheint auch so ein Theme zu sein, so mit einem von den Dancern rumgemacht und so, und das war schon halt die Show, wo man quasi alle queeren und hetero Leute gleichermaßen einatmen hören hat, weil es halt einfach wirklich eine geile Show war. Der hat auch 30. Geburtstag an dem Tag, den er quasi da live mit uns gefeiert hat und auch wirklich authentisch das Gefühl vermittelt hat, geil angetrunken zu sein. Das fand ich jetzt nicht so ein Stick gewesen. Und gerade in den Momenten, in denen Charlie und er gemeinsam auf der Bühne waren, war das echt so eine gaggige, wir kumpeln hier auf der Bühne ab. Klar, wir sind Weltstars, aber wir kumpeln hier auch drunk auf der Bühne ab und haben Spaß. Und das war wirklich der geile Partyfaktor da. Und deswegen war das auch eine schweinegeile Show. Ich war natürlich mainly da für die Charlie-Parts und auch gerade nach dem ersten Troy-Block, wo sie anfängt mit diesem aktuell vergilbten Brad-Cover, was so von der Stage hängt als Backdrop und dann runterkommt und sie kommt rein mit 365, dann 360 und Von Dutch als nächste. Das sind so die drei Einstiegsdinger. Da war wirklich alles aus. Gerade ihre Parts hatten auch wirklich mehr Energy im Sinne von, die Leute sind mehr ausgerastet, was natürlich, das hat man ein bisschen gemerkt. Das fand ich schade. Es lag nicht an Troy so. Es war schon, das Publikum war dann mehr so, okay, jetzt chillen wir mal kurz ein bisschen und machen uns ready für die nächsten Charlie-Banger. Ist auch okay. Check ich auch bei so einem 2-Stunden-Slot. Also sie ist auch komplett Nüsse gegangen. Also mit auf der Bühne regeln, der Steg war so gläsern mit Kamera von unten, dass auch so bei einem Song sie so auf die Kamera quasi gespuckt hat und dann den Steg abgeleckt, wo ich mir auch denke, Health Insurance, großes Thema scheinbar. Nein, aber das war also wirklich so crazy Momente immer wieder und auch einfach schreien, brüllen und wirklich halt die brattige Performance, die man sich vorstellen kann. Geile Setlist, also es ist mehr oder weniger die Setlist von deren gemeinsamer Tour, also mainly Brad-Sachen, aber halt auch sowas wie Room Room oder Track 10, gerade so die älteren Sachen halt mal live zu sehen, ich hätte es auch schon seit Jahren Back-to-Back höre, das waren schon halt geile Momente und dann spätestens, wenn die halt so zusammen dann 1999 performen oder den Talk Talk Remix so als Highlight, das war halt wirklich crazy einfach. Und natürlich riesen viraler Moment, Chappell Roan macht den Apple Dance. Wir waren ja wie gesagt so links auf der linken Bühne und noch relativ links davon und sie war halt auf einer Empore nicht weit weg von uns und da haben dann doch alle hochgestarrt und gekreischt und als sie dann von da nach dem Konzert runter ist, auch noch so einen royalen Winker gehabt und da quasi so den gegenseitigen Support der großen Pop-Girls, die das geheadlined haben, zu sehen, war halt auch einfach sweet. Bisschen haben wir noch drauf gepokert, dass es noch irgendwie einen Special Guest gibt, weil natürlich viel Potenzial an Leuten gibt. Vorher hat uns noch so ein Dude angelabert, hey, you wanna hear my theory I've been working on? Ja, sag halt. Und er ist so, ja, also Lord kommt auf jeden Fall heute auf die Bühne, weil bla 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 bla.
In Spanien.
Ja, keine Ahnung. Also wir haben uns auch so ein paar Sachen natürlich vorher ausgerechnet. Billie Eilish war, glaube ich, in Wien mit ihrer Tour. An dem Abend wäre auch ein bisschen zu quick gewesen. Aber abgesehen davon war das wirklich wilde Party, High Energy. Am Ende gab es noch einen Birthday Cake für Troy und wie gesagt halt einfach so dieses, die hätten noch mehr zusammen performen können, aber immer wenn sie es halt gemacht haben, war das halt eine geile Party einfach.
Also ich finde, ich habe natürlich sehr, sehr viel gesehen, weil jede Story war voll damit. Auch Chapel Rowan macht den Apple-Tanz. Ich finde es mega geil, dass Charlie mal endlich in Europa irgendwas macht, weil das ist schon krass, dass dieser ganze Brad Summer auch in Europa funktioniert, obwohl sie nicht einmal da war. Aber so langsam merke ich schon, dass mich zumindest das jetzt nicht gehypt hat, dass Chapel Rowan den da jetzt auch nochmal den Tanz gemacht hat. Weil das haben wir jetzt wirklich, also jede Woche gibt es einen neuen, oh mein Gott, schau, wer jetzt da diese 10 Bewegungen macht. Aber ich bin auch einfach nicht so ein Riesenfan von diesem Apple-Song. Aber trotzdem, ich hätte es einfach super gerne erlebt. Ich hätte es gerne so als Schlussstrich für das, was jetzt im letzten Jahr war und dass ich endlich zu Charlie XCX gefunden habe und sie jetzt total feier. Da hätte ich es gerne so als Abschluss irgendwie mal gehabt. Oder dass sie vielleicht auch einfach mal in Europa eine normale Tour macht. Das wäre auch eine Option. Weil ich kann auch verstehen, dass Leute dann einerseits denken, geil, Troy ist dabei. Andererseits war Troy aber auch auf Europa-Tour. Also den hat man jetzt auch sehen können im letzten oder, ich weiß gar nicht, Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr. Auf jeden Fall war er war da. Und dann kann ich verstehen, dass Leute sagen, ja, ich hätte es gerne die volle Ladung Charlie XCX bekommen. Ja. Und sie ist dann auch einfach nochmal ein Stück mehr hyped, was bei den zwei Hype-Leveln wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so einen großen Unterschied macht. Aber trotzdem ist sie halt nochmal ein Stück größer. Irgendwie aber trotzdem geil, dass sich so zwei Artists, die ja unterschiedliche Musik machen, einfach nur so ein paar Features haben, zusammentun, weil sie irgendwie befreundet sind oder halt denselben Kontext haben und wahrscheinlich auch ungefähr gleiche Zielgruppen ansprechen. Das hat was. Ich finde das eigentlich ganz sympathisch. Also, es könnte öfter solche und Konzerte geben, einfach um mal so ein bisschen an Konzepten zu arbeiten, die jetzt das normale Ding sprengen, das normale Konzept. War ein großer Moment, finde ich geil. Und natürlich, es war überall, das muss man schon sagen.
Und ich fand auch eine angenehme, also es war jetzt nicht nur, alle halten ihr Handy hoch und filmen jeden Scheiß mit, sondern es wurde auch halt abgegangen und so dieses zelebriert auf jeden Fall. Ich hätte mir natürlich als Hardcore-Fan halt noch ältere Sachen gewünscht, irgendwie gerade aus der Charlie, also dem Self-Titled-Album-Era oder auch sowas wie Claws von How I'm Feeling Now oder so. Aber das ist da natürlich egal und das ging.
Das kennen die meisten wahrscheinlich auch echt nicht.
Ja, also es war das, was es war. Und wenn sie halt eine eigene Headline-Tour spielt, geht man da trotzdem nochmal hin. Das ist natürlich klar. Danach muss man natürlich eigentlich 3 Uhr erstmal chillen. Und was macht man dann?
Das ist ja Quatsch.
Man geht zu Brutalismus 3000.
Geil.
Die nochmal von 3.10 Uhr bis 4.20 Uhr diesen Abend abgeschlossen haben auf der Amazon Music Stage, was die, ich würde sagen, die drittgrößte neben den beiden Headliner-Bühnen und ist quasi auch direkt beim Einlass. Also es ist quasi die erste Bühne, die man sehen kann, wenn man reinkommt. Und das fand ich halt auch geil. Das hat sich ein bisschen durch die restlichen Tage gezogen, dass da immer so gegen 3-4 Uhr nochmal so ein Highlight gesetzt wird, wo quasi nochmal die Mainstage ist durch, aber da versammeln sich nochmal die Leute, die noch richtig Bock haben. Und das war auch da so. Ich war jetzt nicht vorne drin, weil das hätte ich auch einfach nicht mehr gepackt. Und es war auch weiter hinten noch laut genug. es war genauso laut, wie es sein muss. Generell großartiges Mixing auf dem Festival. Also man hat ja sonst, egal wo man steht, also ich hatte jetzt nirgendwo ein Problem mit Höhen. Ich hatte fast sogar manchmal ein paar zu wenig Höhen. Jetzt wird es sehr nischig. Aber es ist ja, wenn dann ein Problem auf Festivals, dass das so laut rausgeplärrt wird wie möglich, dass man auch hinten das noch hört und eigentlich nur schlechten Sound hat. Und das fand ich wirklich ein angenehm gut gemixtes Festival, egal wo man stand. Und da kann man halt auch noch hinten bei Brutalismus 3000, wo es halt auch wirklich laut sein muss, stehen. Publikum ist noch gut mitgegangen für die Stunde. Natürlich laufen auch die verballerten Druggy-Leute rum, wo auch sonst. Aber es war halt auch eine geile Performance, weil ja auch nicht jeder Track Vocals hat. Und da ist sie halt einfach auch so in so einem oversized Tracksuit einfach rumgestreunert auf der Bühne und blöd rumgesprungen, rumgetanzt. Hier und da mal irgendwas reingebrüllt. Ich fand's eine geile Performance und find geil, dass die unser deutscher Exportschlager jetzt auf europäischen Festivals sind. Ich bin kein riesen Techno-Head. Das müssen wir jetzt ja niemandem vormachen. Aber es ist schon, ich bin ja auch in Teilen mit sowas wie Scooter aufgewachsen. Es ist natürlich jetzt auch ganz andere Musik so, aber irgendwie ergibt es Sinn, dass das große Techno-Revival, wir haben es auch im Rap, wir haben es in allen Genres eigentlich, dass die jetzt so der deutsche Act auf europäischen Bühnen sind, ergibt total Sinn. Und das war so der Abschluss für den ersten Festivaltag.
Ja, das habe ich natürlich auch gesehen. Ich fand's mega geil, aber ich finde generell einfach geil, dass wir Brutalismus 3000 so als Aushängeschild für deutsche Acts aktuell haben, weil wir da vorher auch Acts hatten, die ein bisschen vorbelasteter waren, und ich finde...
guter Punkt, ja.
Das kann man schon machen, die kann man rausschicken, sagen, ja hier, das ist irgendwie so special, sowas entsteht auch einfach in diesem Berliner Raum und da passt's auch irgendwie hin und das ist halt einfach sehr beliebt international und das ist auch in Deutschland beliebt, deswegen, ja, finde ich geil und finde ich auch schön, dass die so einen Slot bekommen, auch nach Charlie XCX. Ich finde, klar, das klingt alles super anstrengend, was du da erzählst. Mhm. Aber ich finde trotzdem so von der Reihenfolge ist das also andersrum wäre weird.
Ja.
Und so ist halt cool. So ist, und musikalisch auch nicht so weit weg. Also es gibt ja auch Anleihen, natürlich schon noch entfernt, aber es gibt halt eben diese Anleihen.
Ja.
Aber ein voller, sehr, sehr toller Tag. Und das ist noch nicht mal der Tag, wo ich am meisten neidisch war.
Ja, den habe ich aber auch relativ schnell ausmachen können. noch kurz zur Transportsituation, weil es sind, also insgesamt waren an einem Wochenende 300.000 BesucherInnen da und pro Tag dann so 70.000, 80.000. Und die müssen natürlich auch irgendwie nach Hause kommen. Und das war wirklich direkt am ersten Tag absolutes Verkehrschaos. Also du hast so eine Tram direkt vor der Tür. Du hast eine Metro, die aber halt Donnerstag nicht durchfährt, sondern nur am Wochenende. Die halt dann, wo wirklich hunderte Meter Schlange war, um überhaupt in die Metro gelassen zu werden. Dann hast du ein paar Nachtbusse und auch so ein Shuttle-Service, zu dem wir am jetzt nächsten Tag nochmal zu sprechen kommen. Aber auf jeden Fall so am ersten Tag sich da erstmal in dieser Großstadt zu orientieren, irgendwie zurück zum Airbnb, was so eine Stunde weg ist, zu kommen, war auf jeden Fall brazy, gerade nachdem man noch so bis 4 Uhr Brutalismus 3000 geballert hat. Aber wir haben es irgendwie geschafft, um dann am nächsten Tag ganz entspannt ins Festival zu starten. 20.45 Uhr war der erste Act, auf dem ich war, nämlich Haim auf einer der Mainstages, auf der Revolut Stage. Wieder direkt mit dem Golden Hour Slot auf der Hauptbühne einsteigen, mit einem super sympathischen Auftritt. Also ich bin nicht mega deep bei ihnen drin, freue mich jetzt auf das neue Album, weil ich gerade auch so Relationships eine geile Single finde. Aber die haben natürlich wirklich als drei Schwestern eine geile Stage-Presence. Also wenn da quasi, wenn du weißt, da kommen so, es ist wirklich wortwörtlich ja Sisterhood. Es kommen drei Schwestern mit zwei Gitarren und einem Bass auf direkt erste Song auf den Steg gelaufen. Da sind natürlich die Leute da. Sehr coole Crowd-Interaktionen. Jeder spielt mal ein anderes Instrument. Da gibt's hier mal so Percussions, da gibt's da mal so, also viel los. Dann haben die noch so ein geiles Schild auf der Bühne, was quasi horizontal durchläuft, also wo quasi so seitwärts in roter Schrift Sachen durchlaufen und quasi pro Song gibt's irgendwie so ein Thema oder ein Gag, also irgendwie ganz, alles wird immer so mit I quit, Punkt, Punkt, Punkt begonnen, also I quit thinking I'm the problem, I quit relationships, I quit dies und das, was immer so für geile Momente gesorgt hat. Generell guter Gag, dann gibt's auch mal so, jetzt sagt das Schild, oh, ich streike, ich höre jetzt auf, dann wird so ein bisschen Crowd-Frage-Antwort-Ding mit dem Schild gespielt. Mega clever. Bisschen kontraproduktiv fand ich es aber gerade bei Relationships, weil da quasi während des Songs komplett Geschichten durchlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die von den Bandmembern selber sind, aber quasi so Horror-Dating-Geschichten. Irgendwie von, ich habe einen Mann ein halbes Jahr gedatet und dann herausgefunden, dass ich mit dem Geld, was ich für unsere Reise bezahlen wollte, eigentlich eine Reise mit seiner Ex bezahlt habe, auf die er dann gegangen ist, nachdem er mich gedumpt hat. Irgendwie so richtige Abfuck-Geschichten. Und die liefen halt aber während des Songs. Und deswegen gab es halt, gerade wenn man so ein bisschen halb weiter hinten steht, Crowd-Reactions darauf. Und die Leute haben sich dann über die Stories unterhalten, statt dem Song zuzuhören. Mhm. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich fand's ein bisschen kontraproduktiv dafür, dass ich halt den Song gerade so geil finde. Aber sonst halt wirklich sehr cooles Set, overall sehr entspannte Energie, muss aber auch sein, um so einen Tag durchzustehen. Also fand es ein geiles Opening jetzt für meinen persönlichen Tag. Direkt danach auf der anderen Seite der Hauptbühne, quasi auf der zweiten Hauptbühne, Beach House, wirklich mit dem entspannten, dreamy Slot, den man auch braucht, um zum Beispiel was zu essen. Und sich da wirklich auf diesen grünen Teppich, der über diese gesamte Hauptareal gelegt war, auch halbwegs entspannt hinsetzen zu können, mitten auf dem Festivalgelände und irgendwie in Ruhe was essen und trinken zu können. An der Stelle kurz, ich finde okay Festivalpreise. Also man kriegt so einen Veggie-Kebab für 9 Euro, was ja, ich okay
das
finde.
Das ist echt ganz gut.
Pommes für 6 Euro.
Ist 1 Euro mehr als sonst,
aber okay. Geht schon. Und halt so Bier, würde ich sagen, so 4,50 oder was das dann mit Becherpfand muss man irgendwie abdingsen. Also ohne, glaube ich, so zwischen 4 und 5 Euro, was ich auch noch okay finde. Ich habe mich jetzt, ehrlich gesagt, hatte ich mich auf so 7-8 Euro Biere eingestellt. Fand ich eigentlich okay, so für die Größe. Und klar, man kann auch übertrieben viel Geld ausgeben. Man hätte auch für 8 Euro so 5 Churros sich holen können. So, das haben wir halt nicht gemacht. Oder so ein Bread Magnum Eis mit dem Bread-Schriftzug drauf, ein neongrünes. Das ist natürlich so Branding-Shenanigans, den man machen kann. Aber so, um zu überleben, finde ich, war es finanziell auch okay. Und das war halt wirklich so während Beach House. Und ich fand, es gab jeden Tag immer den perfekten Slot, so vor dem Headliner. So, also wenn man jetzt nicht mittendrin in der Panik gestanden hätte, so Jamie XX, während man auf Charlie wartet, DJ-Set, cool. Beach House, während man auf Sabrina Carpenter wartet. Und fand ich halt auch sehr nett, dass wir da so saßen und chillen konnten, während halt man auf den Main-Screens so Leute gesehen hat, die sich da Rotz und Wasser geheult haben zu diesen Dream-Poppy-Hymnen und gerade so zu diesem Space-Song, der der Riesen-Hit-Hit ist, sind da wirklich Leute reihenweise in Tränen ausgebrochen und so. Und ich finde geil, dass es zu diesem Vibe gleichzeitig passieren kann irgendwie, und sind dann quasi zum Ende dieses Sets nach vorne gelaufen, um den Tagesheadliner Sabrina Carpenter zu gucken. Ich muss sagen, ich habe zu ihr, auch wenn mir nochmal eingefallen ist, dass ich ganz vor Ewigkeiten im Vorgespräch mal dieses Emails I Can Send Album von ihr erwähnt habe und war so, ja, die ist eigentlich total witzig, die könnte größer werden. Nicht, dass wir das jetzt gecallt hätten oder so, weil dafür habe ich mich dann auch nicht weit genug reingehört, aber ich war so, die kann total geile, cheeky Texte schreiben und ist damit zu Weltruhm gekommen und zu diesem Headliner-Slot. Genau, ich würde sagen, ich habe am wenigsten Bezug von den drei Headlinerinnen zu ihr, fand's aber insgesamt eine super geile Show, die zu Recht diesen Slot verlangt, so von 0 bis 1.15 Uhr. Die ganze Aufmachung ist wie so eine 70s-TV-Show mit auch so Einspielern und News-Aufsagern und Werbeeinblendung für Espresso, bevor der Song kommt und so. Auch onstage ist dann so die Band, aber auch so eine Fernsehcrew, die quasi so die Kameras hin und her schiebt, also so ein bisschen das Girly-Pop-Äquivalent zur 1975-Show, die ich letztes Jahr gesehen habe, so mit es ist eine Show in der Show, Leute haben Kameras und laufen umher, aber halt so in so einem 70s-Look. Einspieler, die quasi exklusiv fürs Festival gedreht wurden mit Hey Barcelona, was geht? Die neue Single Man Child wurde zum ersten Mal gespielt, die ich jetzt nicht mega geil finde, ehrlich gesagt, aber war halt cool, die so zum ersten Mal live zu hören, und die Leute sind halt crazy gegangen, aber sonst wirklich whole lot of bangers, also wirklich Bad Cam, crazy Song, der dann noch, noch sexier wird und in so ein Interlude, wo der Song In Pony von Genuine läuft und alle Tränen durch, das ganze Publikum rastet aus, es gab ein It's Raining Man Cover, wo alle komplett steil gegangen sind, was sie, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, so auch noch nicht gemacht hat live. Juno klang live mega, das war vielleicht sogar mein Highlight gewesen, also ich mag den Song, aber der klang so gut, da fand ich witzig, ich bin ja nicht so tief in diesen ganzen auch wieder Momenten drin, die es dann so gibt, also die Juno-Pose wird ja immer zu dem Song gemacht, wo es manchmal einen örtlichen Bezug gibt und sie eine sexy Pose einnimmt, passend zum Ort, und da hatte sie einfach so zwei T-Shirt-Kanonen, aus denen sie Shirts abgefeuert hat. Und da hat man wirklich hörbar die Leute enttäuscht gehört, die so waren, oh. Und dann wirklich auch so Chatter danach einfach so, ja, das war ein bisschen lame. Blablabla.
Okay, ja.
Was natürlich Fluch und Segen ist, wenn man so Sachen instruiert bei auf Tour und auf Konzerten. Ansonsten aber wirklich sehr charismatische Performance. Sie hat auch nette Crowd-Interactions, so die Leute chanten irgendwas auf Spanisch und sie hat wirklich diese American-Popstar-Reaktion mit so, I don't know what you guys are saying, but Charisma auf 1000. Nicht meine Fave-Performance vom Wochenende, aber trotzdem Riesenspaß gehabt. Und dann eine halbe Stunde Zeit gehabt, um aus dieser Menge sich wieder rauszulösen und zu Wet Leg zu kommen. Das erste Mal vor der Cupra Stage. Die, muss ich auch noch kurz erklären, die ist so ein bisschen, man kommt dorthin sowohl vom Haupteingang als auch von den Main Stages, und das ist quasi so eine halbrunde Bühne und man hat quasi einen gewissen Publikumsraum, auch so einen halbrunden, und nach hinten kommen aber so Tribünen, wo viele Leute sitzen und chillen, aber auch stehen und tanzen konnten. Und das ist halt geil, weil es halt auch alle verschiedenen Types of Bühnen gibt einfach so. Es gibt so Bühnen, die sich klubbig anfühlen, es gibt die großen Main Stages und dieses dann halt so halbrund mit Tribünen zum auch mal zu zwischendurch hinsetzen. Und es war wirklich für 2 bis 3 Uhr nachts stacked ohne Ende. Und Wet Leg wirklich eine der geilsten Performances des Wochenendes. Also von
schön.
Der Stage-Presence eigentlich aller Member her, also sowohl der Kern-Member als auch so der Live-Band, was einfach so dann als perfekter Kontrast so haarige, rockige Typen sind.
Ja.
Viel Spaß untereinander, der gehabt wurde auf der Bühne. Das Publikum auf wirklich, ich sag mal, ganz simple Art und Weise immer angestachelt. Also es gab jetzt keine crazy Momente, aber halt einfach so, hey guys, so we're playing this song. Und die Leute waren am Start, die Energy war da. Es gab auch so einen Song gegen Ende, wo sie so in ein Telefon performt hat und abwechselnd ins
Mikro. Ja, das ist der neue. Ja.
Das war auch super geil. Und es war wirklich, wie gesagt, die Energy war auch für 2 bis 3 Uhr nachts komplett da und hat mich, also ich gehe auf diese Tour, wenn die in Deutschland sind, Ende des Jahres.
Also da bin ich ja wirklich super gespannt, weil die sind jetzt auch beim Hurricane und ich habe Ausschnitte von dem Primavera-Auftritt gesehen und gerade im Dunkeln mit diesen, sie hat ja so ein kleines Rebranding durchgemacht im Endeffekt, also völlig neues Auftreten, neue Haare, ganze Style angepasst an das. Und das kam halt ultra krass rüber, fand ich. Und ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man quasi bei Tageslicht diese Band sieht. Weil dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so krass noch rüberkommt. Aber ja, am Wochenende werde ich es erleben. Aber ich freue mich halt mega drauf, weil wir hatten es auch im letzten Jahresrückblick. Da war das in meinen Alben des Jahres. Das war ihr Debütalbum. Und das war schon sehr, sehr stark. Und das nächste kommt, ich glaube, nächsten Monat ungefähr. Mitte Juli des Monats. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht mit der Band.
Danach hat sich meine Gruppe von mir verabschiedet, um schon um 2.45 Uhr nach Hause zu fahren. Couldn't be me. Ja. Nein, liebe Grüße. Ich wurde natürlich auch nicht stehen gelassen. Ich wurde natürlich auch noch nett gebrieft. Meld dich, sag Bescheid. Aber ich fand es natürlich auch ein bisschen geil, so noch Rogue zu gehen bei Floating Points auf wieder dieser großen Amazon-Bühne. Quasi wieder dieser parallele Slot zu Brutalismus gestern. Natürlich viel chilligere Vibes, also Floating Points ein recht minimales elektronisches Projekt. Ich kenne auch nur dieses eine Album mit dem London Symphony Orchestra, was so in Musikgenre-Kreisen riesen hochgehypt wurde. Und war so, ich stelle mich jetzt einfach ein auf so chillige, danceige Vibes, noch ein bisschen abviben, mal ein bisschen rausfinden, was dieses Live bedeutet, was dahinter stand, weil manchmal steht auch einfach DJ-Set, manchmal steht Live dahinter. Und es gab sehr trippy Visuals, also so auf so große Leinwand und davor noch so 2 Monolithen, die quasi auch von allen Seiten LED waren und quasi ein DJ-Tisch, wo er performt hat, und noch einen anderen Tisch, wo 2 Personen waren, die so ganz viele Lichter hatten. Und ich war so, was passiert hier? Und deswegen war es geil, erstmal so, auch wenn es eine 3 bis 4 Uhr Slot, aber halt relativ nüchtern, weil halt auch wieder den ganzen Abend dann Wasser getrunken, einfach so detektivisch rauszufinden, was passiert hier eigentlich gerade. Und dann ist wirklich bei mir der Groschen gefallen, dass die diese Visuals live machen. Also, dass da eine Person steht mit so Pipetten und whatever, also wirklich mit so Flüssigkeiten und Formen und Dings und live zu diesem DJ-Set die Visuals machen, die dann so groß und quasi mit so fetten, so ein knalliges Rot, was in so ein Blau reinläuft und so, fand ich selbst ohne Einfluss von irgendwas super spannend mir anzugucken. Wie gesagt, geile Mischung und dieses Rausfinden, was passiert da eigentlich, hat dann für mich den Kick ausgemacht. Bin dann aber auch so nach der Hälfte des Sets dann nach Hause gefahren, weil ich dachte, ich muss jetzt auch nicht zwischen wirklich whole lot of drugged out people hier alleine in einer fremden Metropole rumchillen. Wollte ursprünglich noch das Danny L.H. Set gucken, der auch da live dann noch performt hat, aber das wäre dann nochmal kurz vor 5 gewesen und dann war ich so, okay.
Die Zeiten sind crazy.
Das packe ich jetzt heute nicht mehr, zumal er morgen auch nochmal spielt. Deswegen bin ich dann nach Hause und dann geht's ein bisschen zurück auf das Wort Shuttle, weil es quasi einen Bus-Shuttle gab, der nicht groß beworben wird, finde ich, der einen quasi zurück erstmal in die Innenstadt fährt, von wo man mit Public Transport eigentlich auch dann okay wieder in seine jeweilige Richtung kommt. Problem an diesem Shuttle ist, wo sich dann doch eine große Gruppe Menschen versammelt, dass man für den über die App des Festivals, die sonst auch gut funktioniert, alles cool, ein Ticket kaufen muss, digital, dass man nur mit hinterlegter Kreditkarte kaufen kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie es generell im gesamteuropäischen Vergleich ist, aber ich besitze zum Beispiel keine Kreditkarte. Ich oute mich jetzt einfach mal. Und dann da quasi 3 Uhr irgendwann zu stehen vor dem Shuttle, der auch, also da ist halt so eine Riesenschlange von Bussen und auch so ein Gateway, der gebaut ist für die Leute, die durchgehen, aber die Schlange ist länger als die Leute, die in den eigentlichen Bussen sind, weil alle erstmal checken müssen, krass, wie hole ich mir jetzt ein Ticket, wie komme ich weg? Und da wurde mir netterweise Shoutout an der Stelle, von meiner Gruppe dann von zu Hause aus noch ein Ticket gekauft und übertragen, dass ich dann auch nach Hause fahren konnte. Aber das war ein bisschen chaotischer, als es sein müsste. Aber deswegen Lifehack, falls ihr auf dieses Festival geht, und ich empfehle es euch jetzt einfach schon mal mittendrin, achtet auf sowas vorher und holt euch einfach tagsüber schon das Ticket, dann habt ihr das nachts, dann fahrt ihr wann auch immer nach Hause. Das ist eigentlich ganz entspannt. Dann halt so chillig von, weiß ich nicht, 7 bis 13 Uhr geschlafen und sich langsam wieder für den Samstag, den letzten Festivaltag, ready gemacht, der total entspannt anfing, 19.40 Uhr auf dieser großen Amazon Stage direkt beim Einlass bei Black Country New Road. Ich habe natürlich den Jan in mir gehabt.
Alter.
Hab auf dem Hinflug auch das Album gehört zum ersten Mal, was auch geiles Flugzeugalbum.
Ultra. Reise generell, auf Reisen, Black Country New Road, also das neue Album vor allem, mega.
Ja, fand ich, hat sich gut erwiesen. Bin dann da aber erstmal, also es war auch okay viel los vor der Bühne. Also man hat so gemerkt, dass sich da halt so die Barock-Pop-Indie-Atzen und Atzinnen da versammeln, die da ein bisschen viben. Ich habe auch parallel gegessen, also es war jetzt auch einfach ein ganz entspanntes Set, perfekt dafür. Und wie gesagt, es gab jeden Abend zwischen Ekstase die perfekten Slots, um zu essen. Also das finde ich, da wird sich irgendjemand drüber Gedanken gemacht haben. Aber sonst super Performance der Band, ganz unspektakuläres Bühnenbild, also einfach so Album, Backdrop, klang einfach toll. Ich habe auch einige Faves natürlich erkannt. Also zum Beispiel einer meiner Favoriten vom neuen Album, Two Horses. Ich weiß nicht warum, aber der hat mich total in seinen Bann gezogen. Wegen dem
geilen Country Beat.
Vielleicht habe ich da eine Ecke in mir entdeckt, die ich vorher noch nicht kannte. Natürlich sehr getragene Energy des ganzen Sets, aber fand es richtig gut. Klang einfach geil. Du hast mir auch ähnliches gefeedbackt von zu Hause aus, aus dem Homeoffice. Musste dann aber auch zeitnah los, weil quasi parallel die Fontaines angefangen haben auf der Hauptbühne und deswegen habe ich mich, um mich zu meiner Group zu gesellen, musste ich da diesen Jan Klefisch-Split machen und von Black Country Road zu den Fontaines gehen.
Also dazu, was heißt ganz kurz, es könnte ein bisschen länger werden, aber ich habe vor allem diesen Tag verfolgt und zwar im Livestream, es wurde ja auf Amazon Prime übertragen und es wurden zwei Sachen übertragen, also einerseits quasi das Live von der Haupt- und dann noch, glaube ich, Sachen, die vorher aufgenommen worden sind, verzögert, auf einem zweiten Kanal, gemischt mit anderen Live-Sachen. So, das heißt, ich bin reingekommen mit Fontaines DC. Jetzt ist es ja oft so bei Live-Konzerten, es ist nicht immer so geil abgemischt, wie man sich's wünscht. Also das vor Ort ist nicht das, was man im Fernsehen sieht und hört. Das war bei Rock am Ring, Fick die Bild, ganz, ganz schlimm. Es war wirklich unfassbar schlecht, von Moderation bis zur Übertragung. Das nur als Side-Notiz. Das war beim Primavera deutlich, deutlich besser. Aber bei Fontaines DC haben die schon gerade so am Anfang ein bisschen reingeschissen. Das hat man daran gemerkt, dass man sieht die Gitarren und dann fällt einem bei manchen Gitarren auf, okay, die sind irgendwie fast gar nicht in diesem Mix vorhanden, sondern wir hören hauptsächlich so die Hauptgitarre. Aber gerade wenn man bei Fontaines und sowas ist, da geht es ja wirklich um so ein Gesamtdruck, der ausgeübt wird von allen Instrumenten. Das kam leider in der Übertragung nicht so gut rüber. Mhm. Aber später an dem Abend stand ich persönlich am Fernseher vor der Wahl, okay, Chapel Roan weiterschauen oder rüber zu Black Country New Road. Jetzt wäre natürlich der private Jan, sagt natürlich, ja natürlich Black Country New Road, alles andere wäre ja absurd. Es war aber so, dass ich an dem Tag meine Eltern besucht habe und die dann so ein bisschen verhaftet habe, hey, wir machen heute Abend einen Festivalabend, weil Erik ist in Spanien auf dem Festival, da treten gute Bands auf, die ich mag, ihr hört mal schön mit. Die haben sich auch so halb drauf gefreut, das ging dann da erstmal los mit Fontaines DC, aber dazu kommen wir ja später. Und dann war nämlich Chapel Roan der Anfang, meine Mom hin und weg, von diesem Bühnenbild und von dieser ganzen, wer ist diese Frau? Ich kenne nur einen Song aus dem Radio, das ist ja ganz, ganz toll. So, und dann dachte ich schon, okay, ja komm, ich mach mein Handy an, mach Kopfhörer rein, hier zweite Dings wird rübergegangen. Weil ich weiß ja auch, Black Country New Road, gerade der Sprung, ne? Dieser Switch von bei Tag, sechs Leute stehen auf der Bühne, spielen gemütlich ihre Instrumente und singen einfach unfassbar gut zu Chapel Roan, macht eine bunte Show, tanzt und so, ist schwer. Dann war ich aber so überemotionalisiert an meinem Handy, dass meine Eltern mitbekommen haben, gefragt, was guckst du da gerade eigentlich, wieso guckst du nicht mit uns? Und dann habe ich ja, komm, wir schalten mal rüber, ist auch, wir können sofort zurück zu Chapel Roan, wir schalten mal rüber. Und dieser Mix von dem Black Country New Road Konzert, das war das Beste, was ich an Mixing gehört habe, von Festivals. Und ich habe schon viele Festivals gesehen, wo die aufgetreten sind, aber das war so geil abgemischt und die neuen Songs sind so gut und die spielen die so fehlerfrei und so kreativ und so schön. Es war fantastisch. Also ich habe wirklich, ich war hin und weg. Und ich finde es auch irgendwie krass, weil die spielen ja anscheinend wirklich nur das neue Album. Mhm. Also da war ja nicht mal was von dem Live-Album davor, was ich ein bisschen irritierend finde. Ich hoffe, auf der Tour ist das noch, also zumindest so ein paar Songs davon, weil dass man das davor nicht spielt, ist klar, wegen neue Bandmitglieder oder Bandmitglieder, die gegangen sind. Aber das hat mich schon überrascht, dass sie nur das Neue spielen. Aber was da für Banger drauf sind, also Two Horses natürlich, Nancy Tries to Take the Night, geht live mega ab. Dieser, ich glaube, Mary, also wenn dann mehrere Female Voices singen und das trifft sich so oben, das ist so krass, wie gut dieses Album funktioniert. Und auch sowas wie Besties, das ist auch einfach ein wunderschöner Live-Song. War für mich ein absolutes Highlight und ich freue mich so krass auf diese Tour, die jetzt Ende des Jahres ist. Ich, das wird heavy.
Es ist witzig, dass das dann quasi nachts übertragen wurde oder abends.
Ja.
Weil für mich war es so der frühabendliche Einstieg. Und dann, wie gesagt, rüber zu den Fontaines, ja auch schon live gesehen, aber werde aus diversen Gründen sie nicht nochmal live sehen können dieses Jahr in Deutschland. Deswegen dachte ich, da muss ich ja so oder so in meine Gruppe, war auch schon da, waren nicht so BCNA-affiliated, musste ich aber natürlich mitnehmen und habe mich deswegen dann alleine wieder auf den Weg gemacht rüber, bin dann quasi auch relativ gut vor die linke Hauptbühne gekommen, jetzt, wo gerade noch Glassbeams spielt. Und das muss ich sagen, ist das
auch geil.
Wirklich? Okay. Ich muss sagen, das ist das Komischste, was ich an diesem Wochenende gesehen habe. Eine voll maskierte Instrumental-Only-Band. Ergibt natürlich
für das, was es sein will, geil. Sagen wir mal so.
Ja, also ich checke, dass da waren noch ein paar Leute, die dafür auf jeden Fall vor der Bühne waren. Das hat man gemerkt. Das ist auch chillige, psychedelic, funky Instrumental-Vibe-Mucke. Aber das war für mich das Komischste, was ich an dem Wochenende gesehen habe, weil es auch so da nicht so mega reinpasst an die Stelle, aber hat auch seine Zielgruppe.
Das habe ich tatsächlich auch als erstes mir angehört, also das lief quasi vorher im Stream. Ich check, also das ist wirklich nur Hintergrundmusik für mich persönlich, aber halt sehr hochwertige Hintergrundmusik und hat ja auch ganz viele so aus dem indischen Bereich, was auch so die Instrumente angeht und die Art und Weise, wie sie das spielen, das ist schon echt spannend. Aber es ist auch gleichzeitig total ruhig und langweilig. Also ich fand es aber ganz cool. Also so zum Essen wäre das jetzt was gewesen.
Ja.
Ist irgendwie spannend, dass die da auftreten. Aber ich habe die auch vergessen, sobald der erste Fontaine's DC-Song angefangen hat.
Ja, und die haben quasi, wir stehen quasi vor dieser linken Hauptbühne. Rechts spielen dann die Fontaines und links direkt danach wieder Chapel Row. Das heißt, wir haben uns quasi aus Fansicht, was ich auch absolut richtig fand, quasi schon mal für Chapel hingestellt, quasi dann anderthalb Acts vorher, um dann rechts die Fontaines zu sehen, immer noch mit einem fantastischen Platz. Und das muss ich wirklich sagen, insbesondere an diesem Tag hat diese Stage-Aufteilung so krass gehittet, weil wir auch, und das ist was, das hat mich echt auch berührt, hinter uns so eine Gruppe hatten von Hardcore-Chapel-Fans, die dann auch bei ihrem Auftritt richtig brazy gegangen sind, aber auch jeden Fontaines-Song Wort für Wort mitgebrüllt haben. Und das ist dieser geile Sweet-Spot. Das sind nämlich die geilen Leute, die da wirklich für die Mucke hinfahren, auch diverse unterschiedliche Mucke hören und auch für alles aber das gleiche Fangefühl haben. Und für dieses halt geil, direkt back-to-back zwischen Chapel und Fontaines stehen zu können und beides mega geil zu sehen. Und das war wirklich, und auch noch in einem Zeitrahmen, wo man auch klarkommt mit, ich habe ein paar Wasserflaschen dabei, alles gut, wir haben was gegessen. Das war wirklich geil, deswegen, wir standen vor dieser linken Bühne, rechts fangen die Fontaines an. Wie du gesagt hast, soundmäßig fand ich auch live irgendwie nicht optimal. Also ich glaube, so auf ihrer eigenen Tour hat es schon geiler gehittet und auch irgendwie die Energy. Also ich habe einen TikTok gesehen, wo jemand meinte, so die Energy war ein bisschen off on stage. Das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, weil die auch generell nicht so die emotionale Band sind, was jetzt so die Live-Performance angeht. Aber habe sie sicherlich auch schon mal animierter gesehen. Aber es war einfach auch wieder perfekt für dieses, für den Sundowner-Slot wieder, da auf der Mainstage, und haben halt, fand ich wirklich einfach, tolles Set gespielt, so aus jetzt ja auch Fansicht. Also im Publikum war geile Energy, wie gesagt, diese Chapel-Fan-Group, die trotzdem jedes Wort mitgegrölt hat und nicht nur jetzt die neuen Sachen, sondern auch so Boys in a Better Land, wo man so gemerkt hat, okay, da ist wirklich Fantum dahinter, der auch wirklich für mich eins der Highlights von diesem Set war, weil wirklich die Energie einfach durchballert und man merkt es instant, wenn der Schellenring reinkommt und die Leute einfach aktiviert sind. Das ist auch so ein geiles Element, wenn man das als Sänger machen kann. einzige Kritik auch wieder, wie ich es auf Tour hatte, dass es halt wirklich in diesem Set so einen Lowpoint gibt, wo die ganzen, also die haben ja viele Mid-Tempo-Songs einfach, aber dass es wirklich einfach so einen Block gibt, wo viele der eher niedriger energetischen Songs back-to-back kommen, finde ich, merkt man auch auf dem Festival besonders, weil halt dann nicht nur Fans da sind, die das auch mittragen dann, sondern man auch ein bisschen merkt, okay, manche warten hier schon auf Chapel und wundern sich jetzt, warum diese Band jetzt so 3-4 Songs vor sich hin nölt. Und muss auch sagen, Sundowner, so mit den Vocals von Connor an der Gitarre, war leider echt auch ein bisschen der Vocal Weak Point des Sets. Also haben wir auf dem Album auch kurz drüber geredet, aber ich fand es live auch ein bisschen der Downer des Sets leider.
Dazu auch mehrere Dinge. Also das war ja dann das erste richtige Konzert, was ich da dann zusammen mit meinen Eltern geschaut habe. Mm. Und die wissen von meiner Liebe zu Fontaines D.C.
Ja.
Und wenn man, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn du quasi so potenziell Eltern hast, die dann auch sagen, ob sie es gut oder schlecht finden und trotzdem ja auch wissen, so, ah, der mag das schon so und wir sind gespannt, was kommt.
Mhm.
Ich war nervös, als wäre ich auf der Bühne. Ich habe gedacht, mein Gott, Jungs, verkackt's nicht, ich will jetzt hier nicht schlecht dastehen. Und es ging, also das Mixing war schon nicht so gut. Und klar, Intro immer geil, also ja, auch da mega cool. Dann ging es aber schon in so eine leicht holprige Richtung von der Akustik und auch von dem, wie gesungen worden ist. Und wirklich mein größter Leidenspunkt war eben Sundowner,
ja,
weil das klang zumindest in der Version, die ich da am Fernsehen gehört habe, es klang so schräg.
Mhm.
Also gerade die Vocals, das war wirklich nicht schön. Und das war halt komisch, weil das war so der Tiefpunkt, der war ja relativ mittig.
Mhm.
Und danach, direkt der Track danach, da ging es nur noch bergauf.
Ja, ja.
Also das war nur noch geil. Und man konnte wirklich meine Eltern beobachten, wie sie von, was das jetzt genau für eine Band, okay, ja, hier Jackie Downline, ich verstehe so ein bisschen, aber auch ein bisschen monoton. Nabokov,
ja,
okay, wieso fasst er sich immer so ans T-Shirt, aber irgendwie auch ganz intensiv so. Also das haben die alles schon gecheckt, aber so leicht, was ist das hier? Es klingt irgendwie cool, aber auch irgendwie nicht. Und dann kam aber halt Boys in the Battleland, wo ich gemerkt habe, Alter, also da ist aber so irgendwie, weiß ich nicht, alte Rockgefühle bei meinem Vater hochgekommen, von denen ich nichts wusste. Der war so drin in diesem Song. Meinte, oh, das war geil, das war richtig gut, was ist das für ein Song? Und wo ich auch dachte, wenn es nur diesen Song geben würde, ich wäre ja nicht mal Fan dieser Band eigentlich. Also ich mag ja eigentlich alles rundherum, aber wenn ich das live höre, denke ich mir immer, das ist ja so ein mega Ding. Aber auch Favorite live.
Ja.
In a Modern World. Alter, was ein Moment. Starburster, also auch die neuen Sachen,
das
ist so krass. Und Buck kam auch, fand ich richtig gut live. Und der ist ja auch so ein schneller. Also da kamen wirklich viele Tracks irgendwann hintereinander. Und so dieses letzte Drittel, das war für mich Fontaines D.C. Perfektion. Aber es fing echt ziemlich holprig an. Aber man konnte wirklich sehen von Anfang, was ist das, zu am Ende, oh, das ist aber eine geile Band, stark. Vor allem auch abwechslungsreich in ihren Songs. Das hat man ja auch nicht immer. Das haben wir zum Beispiel bei den Idols nicht, wenn man die live hört. Weil da habe ich dann auch gemerkt, dass wir dann bei Rock am Ring, natürlich auch wegen der schlechten Bild-Sound-Sache, aber da habe ich auch selber gedacht, irgendwann, ja, komm, ich sehe, wenn ich da wäre, wäre es geil, aber jetzt so am Fernseher auch schwierig.
Ja, deswegen, ich finde gerade so letzter Drittel ging dann auch nochmal echt ab und auch It's Amazing to be Young, jetzt auch ja mit.
Ja, der war auch gut.
Eines der ersten Male live gespielt, neue Single von dieser, jetzt auch zusammengefasst als Deluxe-Version quasi, war richtig gut und halt Favorite hat mich halt komplett gekillt. Also das war wirklich toller Moment, auch wieder, wie gesagt, so Sonne geht unter, tausende Leute singen Favorite mit, Song nämlich eh schon komplett emotionalisiert. Also das war wirklich so emotional bis dahin, glaube ich, Peak auch des Festivals, so in diesem vielleicht nicht perfekten Set, aber trotzdem halt geiler Moment. Und dann sind auch tatsächlich eine Menge Leute auch nochmal gegangen, die bei uns eigentlich bei Chapel schon standen. Da sind wir nochmal ein gutes Stück nach vorne gerutscht und waren wirklich, also jetzt nicht super nah, aber relativ nah so am Steg der Stage. Und das war, glaube ich, so das weit vorneste, was man eigentlich bei der Größe dieses Headliners machen kann und was wir gemacht haben an dem Wochenende. Und auch der früheste Headliner-Slot, weil Chapel von 22.05 bis 23.35 Uhr gespielt hat, quasi noch anderthalb Stunden, bevor Charlie und Joy überhaupt angefangen haben. Und ich finde, das hat man auch in der Energy gemerkt. Also früher Headliner-Slot und ich habe die Crowd auch wirklich nie so excited erlebt an dem Wochenende wie jetzt bei Chapel, selbst im Vergleich zu Charlie und wie gesagt auch nochmal mit deutlich angenehmerem Publikum, finde ich. Also klar, hast du da auch so Leute, wo ich denke, rauch doch jetzt hier nicht auf engstem Raum 3 Kippen vor diesem Konzert und dann aber auch parallel sich mit so einem USB-Ventilator dann frische Luft in die Fresse blasen. Da kommt auch wirklich der Boomer in mir hoch, wo ich dann so denke, was soll das denn jetzt hier? Aber als die Show losging, war wirklich alles aus. Also Stage, wie du schon gesagt hast, wie so eine witchy Schloss einer Märchenzaubererin, auch wieder mit tollen grafischen Elementen, ähnlich wie bei Sabrina, nur halt nicht 70s TV-Show, sondern ich erzähle euch jetzt hier ein Märchen. Sie kommt raus in wirklich witchy, fairy, glammy Drag-Outfit und auch so während der Show, was sich so Stück für Stück entpuppt und quasi so Schichten abgelegt werden, was dann auch so zur, ich sag mal, zu den bewegungsfreudigeren Songs passt, also auch so geile Outfit-Wechselelemente, wenn man möchte, und halt wirklich Hits geballert am Fließband. Also ich bin jetzt auch bei ihr nicht so tief drin wie jetzt bei Charlie zum Beispiel, aber kenne natürlich die Banger. Und dann wirklich mit Feminine Nomenon, After Midnight, Naked in Manhattan. Wer mit diesen drei Songs rauskommen kann, und da war wirklich crazy Energie, auch eine heftige All-Female-Rock-Band, die wirklich auch gerockt hat, also so mit so zwei, drei Gitarren und Bass auf manchen Songs, wirklich noch mehr Energie als quasi on tape, auch so geile Gitarren-Soli-Momente, die Balladen haben auch wirklich gehittet und wirkten auch sehr, sie hat dieses Show-Gehen, was auch eine Sabrina hat, aber gleichzeitig wirkt es so viel mehr heartfelt und auch wirklich so sichtlich gerührt sein, vor so einer Menge aufzutreten. Und es ging ja bei ihr auch super krass nach oben. Klar, nicht, es ging nicht schnell, weil es gibt ja auch diese geilen Pink Pony Club Vergleichsvideos von sie performt im Park vor 10 Leuten und dann riesens. Aber so, der Aufstieg geht dann trotzdem schnell. Und wirklich gefesselt davon sein, auch sowas wie ein Song wie Casual, der mir auch, als ich das Album gehört habe, mit am meisten gepackt hat, wo man wirklich auch so die pure Female Rage im Publikum gemerkt hat und auch wirklich eine krasse Energie in den positiven wie in den Abfuck-Momenten. Also das war wirklich, man kann da nicht sagen, dass es so ein langweiliges Pop-Publikum ist, sondern da war alles dabei an emotionalen Palette. Dann natürlich sowas wie den Hot-to-Go-Tanz, auch das neue Gimmick bei The Giver, wo sie quasi vorher nach Statements gefragt hat, warum, wie manche Ex-Boyfriends ihren Job nicht getan haben und dann quasi sie aus so einem Hut so Stories gezogen hat, um quasi diese funny Ex-Boyfriend-Hate-Anekdoten zu droppen. Das kam auch geil an und war halt geiler platziert als bei Heim zum Beispiel mit diesem Parallel zum Songlaufen so.
Ja.
Good Luck, Babe, absoluter Smasher. Und also wirklich das Finale zu Pink Pony Club war wirklich eine der heftigsten Performances vom ganzen Wochenende. Von den ruhigen Momenten, die der Song hat, und so gerührten Grüßen nochmal an die stolze Mutter, die scheinbar da war und eine ihrer größten Shows auch bis dato geschaut hat, bis halt zu diesem krassen Losbrechen, dieser Pre-Hook, zu diesem God, what have you done? Das war, glaube ich, so das Lauteste, was ich am ganzen Wochenende gehört habe. Selbst Brutalismus inkludiert, also wirklich laut mitgeschrien aus allen Richtungen, kam es mir um die Ohren gepfeffert. Das war wirklich Peak-Peak-Performance. Vielleicht auch sogar irgendwie die packendere Show als die Charlie und Troy Show.
Ich fand es auch mega rund. Ich fand das visuell total geil und auch total passend zu ihr. Auch dieses, also es ist ja nicht nur so, ah, ich bin irgendwie eine Fee, sondern das ist ja auch so ein bisschen dirty, bisschen, ja, ja, eigentlich fast schon so sehr nerdiges Fantasy-Umfeld.
Mhm.
Auch mit diesem, was war es, irgendwie so eine Echse oder so ein Frosch, den sie dann
dieses
irgendwann getragen
Haustier
hat.
Oder, ja.
Ja, auch geil. Das ist ja nichts, wo man jetzt denkt, also bei Sabrina ist es ja auch so, ah, es kommt irgendwie sexy rüber. Also das ist so die Intention. Ich muss irgendwie so ein bisschen anrüchig sein, was ja auch cool ist und kommt auch gut rüber. Aber bei Chapel Rowan ist es oft so, dass es eigentlich weird wird und dadurch wird's cool. Und das finde ich total toll. Und sie singt halt einfach unfassbar gut.
Ja, ja.
Ich hatte ab und an jetzt bei diesen, also gerade bei so Gitarren-Soli, da bin ich immer ein bisschen kritisch, weil bei so Pop-Artists, wenn dann so Gitarren-Soli kommen, das ist immer so bare minimum Gitarren-Solo. Also wirklich so drei Akkorde hoch und runter gehen. Und das wurde dann so zelebriert mit, oh, schaut, was sie kann. Und das, also das war einfach nichts Besonderes in dem Moment, aber es hat halt zur Stimmung trotzdem beigetragen. Und ich hatte vorher gedacht, oh, ich finde sie ganz, ganz toll, aber ich höre so zwei, drei Tracks wirklich aktiv. Also zieht sich das so für mich über die ganze Länge? Ja, hat's. Weil der Aufbau so geil war, weil alles so persönlich irgendwie rüberkam. Also man hat wirklich gemerkt, so, die liebt einfach ihre Songs. Und die Leute rundherum auch. Und es ist ja jetzt gerade dieser Punkt, wo sie durch diesen schnellen Aufstieg, den sie jetzt am Ende hatte, also sie hat ja lange Zeit quasi einen mittelmäßigen bis keinen Erfolg gehabt und dann jetzt auf einmal mit einem Album und zwei, drei guten Singles ging das halt so schnell. Und es müsste ja eine der ersten richtigen Headliner-Shows in dieser Größe gewesen sein. Und das ist halt auch was Besonderes, weil das hat man ja, man kann bei Charlie auch sagen, okay, das ist im Endeffekt auch so gewesen mit Brad. Also davor war natürlich auch viel Erfolg, Aber das war dann schon eher das frühe Abendprogramm und nicht das Headliner-Programm.
I'm famous but not quite, ja.
Ganz genau. Und das finde ich halt schon krass. Also das ist schön zu sehen, wie gut das dann auch funktioniert, weil sowas kann halt auch nach hinten losgehen und man ist gar nicht für die Größe geschaffen. Aber bei allen drei Main-Acts, die ja wirklich erst im letzten Jahr so richtig hochgekommen sind, hat es funktioniert. Ist doch geil.
Was ich eben auch schon angedeutet hatte, da gab es jetzt so ein paar Mal Momente, dass halt Medics in die Crowd mussten, weil halt irgendjemand zusammengeklappt ist oder so. Das war so, glaube ich, 3 Mal während der Show. Und wie gesagt, keine Wellenbrecher, 80.000 Leute auf diesem Gelände und relativ weit vorne. Und das ging super fix und gut. Also ich habe das jetzt so noch nie auf anderen Festivals erlebt, weil ich aber auch nicht so weit vorne bei so riesen Headlinern sonst bin. Dann, es kamen quasi 2 Leute dann durchgerusht und der eine hat halt so eine Alarmpfeife, durch die so ganz schnell so viele so Alarmsounds abgegeben wurden, die man quasi auch trotz Publikum und Riesenlaut und Musik und Gekreische 100 Meter weit gehört hat, dass da was kommt. Parallel vom FOH, also von der Soundstage, quasi auch so, also fast schon Konzertlichtsucher, quasi visuell darauf hingewiesen, wo jetzt das im Publikum jemand ist. Und für mein Empfinden, also ich hoffe, dass es den Personen gut ging, dass sie das okay überstanden haben. Also so in dem Zustand, wie die dann auch wieder rausgeholt wurden, sah es alles safe aus. Ging das super schnell. Ich weiß jetzt nicht, wann halt die gesichtet wurden, wie das abläuft, aber es wirkte wirklich nach, da stehen 3 viele Leute auf der Soundstage, scannen das Publikum und dann geht jemand sofort rein. Und das ging wirklich, also während einer Strophe sind da Leute reingerusht und rausgeholt worden. Und das war wirklich bei allem krass, das ohne Wellenbrecher zu machen, funktionierte das dann aber wirklich sehr, sehr gut. Und dann hatten wir auch erstmal Zeit zum Chillen, weil danach auf der anderen Mainstage Central Cee angefangen hat. Und das war wirklich auf ganz vielen Ebenen eine ganz merkwürdige Nummer, weil erstmal natürlich mussten wieder zigtausend Leute raus. Und man hat auch gesehen, dass für viele das Wochenende jetzt vorbei war, so nach Chapel, Sonntags-Headliner, Samstag auf Sonntag-Headliner, viele runter vom Gelände. Aber es war selten, habe ich ein so leeres Publikum gesehen, wie bei Central Cee. Und das ist ja schon auch ein sehr gehypter Rap-Artist und so, aber es war nicht mal quasi die linke Mainstage, vor der war es leer. Und der hat quasi auf der rechten gespielt und der Bereich vor der linken Bühne war kaum gefüllt. Und das war schon wirklich krass. Muss man auch sagen, leider hat sich das dann auch bewahrheitet, dass es auch zu Recht so ist. Weil also der kam rein mit so einem, also keine Bühne, nix, also halt LED und DJ. Und da lief dann halt so ein flexiger Rapper-Intro-Movie von hier, dieses Auto, dann diese Uhr, dann kommt da dieser flashy Übergang zu dem. Und dann kommt er halt rein mit Doja, was schlauer Move ist, muss man sagen. Aber auch absurd, vor halt so einem recht ausgedünnten Publikum nach der Queer Icon Chapel Rowan reinzukommen mit Oh, can I be homophobic? Was dann natürlich auch noch von den Leuten, die da waren, mitgebrüllt wurde wie Sau und auch schon weiter hinten, wie wir auch standen. Man hat das bei uns in der Story gesehen, ihr könnt es auch in unseren Story Highlights auch nochmal alles nachgucken. Natürlich alle haben die Line mitgebrüllt, danach aber wirklich Silenzium, nichts mehr auch an Energy. Es war halt wirklich die gelangweilte Rapstar-Show, die man sich so vorstellt. Und komisches Booking irgendwie, weil es halt gar nicht so auch in den restlichen Vibe reinpasst. Aber wie gesagt, wieder für das Gesamtgefüge dieses Abends perfekt, weil ich kein FOMO hatte, sondern währenddessen erstmal sagen konnte, wir chillen, wir setzen uns in Ruhe hin, um mich für die weiteren sehr späten Highlights noch ready zu machen. Und dafür hat es dann wieder für mich ganz gut gepasst. Und danach kam direkt wieder auf dieser Cupra-Stage, wie gesagt, mit dieser Tribüne, wo man sich chillig hinsetzen kann, das absolute Rap-Gegenbeispiel, nämlich Amine, der perfekte Mann auch wieder für diesen 0.50 Uhr bis 1.50 Uhr beim letzten Festivaltag-Slot war. So, wenn man seinen Sound kennt, halt so sehr verspielter, kreativer, leichterer Rap-Dude mit halt so ein bisschen R&B angehaucht, hat ja auch ein Album mit Ketronada gemacht, aber auch so ein paar Banger. Und da haben wir uns entspannt hingesetzt. Es war auch wieder sehr, sehr voll noch. Gab erstmal so ein DJ-Set, wie das so US-Rap-Leute halt machen, aber halt mit so sympathisch paar Banger gespielt. Und dann wirklich geile Crowd-Control. Also der kam total chillig rein, meinte so, ey, hier bei dem Konzert sollen sich also nicht nur alle wohlfühlen, sondern hat dann immer so mantramäßig so dem Publikum gesagt, hey, you look sexy, und die Leute sollen zurück sagen, I know. Und dann war das immer so zwischen den Songs so ein Mantra-Ding, fand ich ganz nett. Und hat auch eine körnige Story erzählt, dass er nämlich sein ganzes Gepäck verloren hat, weil er mit der fucking Lufthansa fliegen musste, und hat dann so Sprechchöre angeleiert, so, fuck Lufthansa, und hat auch so gesagt, ey, wenn jemand von euch irgendwie eine Brand hat, bringt mir gerne Klamotten mit. Ich habe nichts außer dieses weiße T-Shirt und diese Jeans, die ich mir heute noch gekauft habe. Das war eine ganz chillige Nummer. Und ganz entspannte Rap-Show. Und wenn das jetzt so Splash, wo ich auch sein werde, späte Splash-Show, hätte ich mich da hingesetzt oder hingestellt und das mir weiter angeguckt. Aber wir sind rüber wieder zu den Mainstages, wo quasi eine Hälfte unserer Gruppe war. Bei meiner großen Überraschung des Festivals und meiner neuen Obsession, die ich mitnehme von diesem Festival, LCD Sound System als Closing Main Act von 1:30 bis 3 Uhr auf der fucking Mainstage auf einen Sonntagmorgen. Wie geil ist LCD Sound System? Große Band der 2000er mit riesen Legacy, trotz nur 4 Alben. Ich würde sagen, jeder von uns und jeder hat schon mal einen LCD Sound System Song oder zumindest einen Influence gehört, ob man es wahrnimmt oder nicht. Eine Riesenband rund um James Murphy, der wirklich mit Mitte 50 die chilligste Stage-Presence aller Zeiten hat. Der steht da in so einem bisschen so einem lockeren T-Shirt und so Chinos oder whatever und haut die geilsten Vocals raus mit so mittendrin so chilligen Ansagen wie, ja, wir spielen jetzt ein paar Lieder, that's all we do, I wish we could do more, aber naja, so ist es halt. Total sympathisch und halt einer sehr dancigen Disco-Atmosphäre. Es gab eine riesige Disco-Kugel, die oben hing und die erste Zeit nicht bestrahlt war. Wir waren so, okay, was passiert damit noch? Und aber auch so sehr Synth-Heavy, Electronica, Rock, punkige Sachen auch drin und so Songs, die sich halt so über 7-8 Minuten aufbauen. Das war perfekt für diesen Closing Mainstage-Slot. Mehr Leute als bei fucking Central Sea. Eine geile Mischung aus so verballerten Druffi-Atzen, die da ihren Rausch noch austanzen oder eintanzen, je nachdem. Und aber auch so 40, 50 plus Rock-Dads, die da so mit Finger in der Luft so, da hatten so ein süßes Pärchen. Der Typ war auch ein bisschen zu besoffen, aber auch jetzt nicht übergriffig oder so. Aber halt einfach so ein mittelaltes Pärchen, die sich da so ihre 2000er LCD Sound System Hits ansingen gegenseitig und da so tanzen. Total nett, aber wie gesagt, auch so Leute, die da so ein bisschen fast schon raven konnten, weil es halt ein geiler, zeitloser Mix ist. Und dann gab es auch noch so Magic Moments, wie dass dann doch die Disco-Kugel plötzlich, also entweder runtergefahren ist oder angestrahlt wurde und dann geiles Disco-Kugel-Licht über zigtausend Leute und auch so Elemente wie das auf Dance Yourself Clean ist es, glaube ich. Also es gibt zwei Songs mit einem ähnlichen musikalischen Thema, was eine ähnliche Vocal-Harmonie ist wie auf Melancholy Hill von den Gorillaz, was auch irgendwie, also die Gorillaz würden nicht so klingen ohne LCD Sound System. Es gibt auch einen gemeinsamen Song mit James Murphy. Das ist auch so, das hat bei mir so krass gehittet. Und während diesem tollen Harmonie ist quasi im Hintergrund die Bühnenbeleuchtung hell geworden plötzlich. Also es passiert relativ wenig und plötzlich strahlt das so himmlisch über dieses ganze Festival mit der Disco-Kugel und wie gesagt diesen 7-8-minütigen dancigen Nummern. Das war so geil. Es war so ein toller Vibe. Und wenn ich jetzt nicht noch weiter gemusst hätte zu meinem späten Highlight Turnstile, wäre ich da geblieben.
Die kommen ja auch noch.
Bis zum Ende. Ja, das ist wirklich ein crazy Tag. Also wirklich, wenn ihr die catchen könnt, das ist auch mittlerweile, glaube ich, seltener geworden. Wenn ihr es könnt auf irgendeinem Festival, guckt LCD Sound System live. Egal aus welchem musikalischen Background ihr kommt, nehmt euch da die Zeit raus, weil das war wirklich eine tolle Atmosphäre.
Band mag ich sehr, sehr gerne. Natürlich auch der Track mit den Idols zusammen vom letzten Album.
Richtig auch das, stark. Ja.
Also ist jetzt nichts, wo ich auf den Timetable schauen würde, sagen, oh, das ist das große Highlight, aber eine Band, wo ich weiß, die liefern ab und die haben auch generationsübergreifend Leute, die sie ansprechen.
Ja.
Und ja, finde ich toll, dass die da so einen schönen Slot bekommen haben.
Ja, es war so eine große Dankbarkeit in der Luft, dass es LCD Sound System gibt. Mhm. Und das möchte ich 10.000 Mal unterstreichen. Bin dann aber rüber, wieder auf diese große Amazon-Stage für den 3:05 bis 4:25 Slot am Sonntagmorgen von Turnstile. Charlie hat es selber angekündigt, es ist der Turnstile Summer. Ich bin im Turnstile Summer. Das Album Never Enough, Top 10 in Deutschland gegangen von einer fucking Hardcore-Band in ihrem Kern.
Im Kern, ne?
Spätestens mit dem letzten Album und aller spätestens mit diesem Album. Das Fusionieren mit Dancing-Elementen, mit groovy-as-hell-Gitarren-Lines, die wirklich sehr weit aus diesem Hardcore-Kern ausbrechen. Deswegen, ich war gehypt im Vorfeld. Ich finde, Never Enough ist einer der geilsten Alben-Opener, die wir dieses Jahr bisher haben. Und auf dieses Opening der Show habe ich so krass hingefiebert. Vor dem Konzert noch kurz lief als Warm-up auch noch ein Troye Sivan-Song, wo wir auch so davor standen und waren so, ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge ist, und es waren tatsächlich auch so Gruppen da, wo sich dann so, ich mutmaß jetzt einfach mal, die von mir als queer gelesenen Leute, und ich sag nicht, dass es nicht auch eine große queere Fanbase in Turnstile gibt, aber sich so die Gruppen verabschiedet haben, manche noch so Troye mitgesungen haben, ah okay, ja, wir gehen jetzt nach Hause, und dann halt der Kern der Gruppe, die noch richtig Bock hatten auf Turnstile, dann da geblieben sind, habe ich so eine Gruppe beobachtet, fand ich perfektes Bild auch fürs Wochenende. Und die sind auch wirklich halt geil mit diesen Synthesizer-Wellen und auch visuellen Wellen von Never Enough reingekommen. Die geilen obligatorischen Hardcore-Jump-Kick-Moves des Sängers mit jedem Drop und eine Energie, dadurch, dass halt auch quasi Live-Footage auf den LEDs hinter der Bühne übertragen wurden, die ich so, also ich habe nicht viele Moshpits an dem Wochenende gesehen, was natürlich auch so an den Bands liegt, wo ich war, und aber so in diesem Ausmaß habe ich das bis halt 3-4 Uhr morgens am Sonntag nicht gesehen. Riesenenergie der Band, und auch, man muss sagen, schon vor dieser Amazon-Stage gibt es quasi einen Wellenbrecher in der Mitte. Also da gibt es quasi ein bisschen Links-Rechts-Aufteilung. Und da haben halt Leute diese Wellenbrecher genutzt, um das sonstige Chaos einer Turnstile-Show von Leute springen permanent ins Publikum von der Bühne, dauerhaft bei jedem Song während jeder Sekunde genutzt, um quasi von diesem mittigen Wellenbrecher rein ins Publikum zu springen, dass er quasi Left and Right Chaos war. Aber ein so wholesome Chaos, und da, ich habe keinen großen Bezug zur Hardcore-Szene natürlich, aber gemerkt habe, wie wholesome das sein kann, weil die wirklich nach jedem Song alles gut, geht's allen okay, und auch gerade so nach dem Konzert dann halt der Sänger runtergegangen ist und zu auslaufenden Synthesizern nochmal so die ganze erste Reihe umarmt hat und mit den Leuten gequatscht hat. Und ich war so, das muss man 4:30 Uhr morgens auch erst machen, und sich auch 10-mal bedankt hat, dass Leute so früh da sind. Also das war wirklich ein sehr toller Vibe, und wie gesagt, dieser Mix aus den älteren, pureren Hardcore-Anthems und halt diesen neuen verspielten Sachen, und dafür Riesenbeispiel, auch einer meiner Lieblingssongs vom neuen Album, Look Out For Me, der nach dem absoluten Gitarrengefetze so einen dancigen Beat etabliert, der 2 Minuten den Song durchläuft. Und den haben die live auch, da war ich sehr gespannt drauf, durchlaufen lassen. Und man hat echt gesehen, dieses natürlich sehr Rock geprägte Publikum hat einfach 2 Minuten durchgevibed und gedanced. Und ich war so, das ist so geil, was für eine Fanbase die sich aufgebaut haben, weil das halt bei so Puristen, da gender ich auch nicht, bei Puristen vor Jahrzehnten nicht gut angekommen wäre, da einfach so ein Dance-Break drin zu haben und dann aber wieder reinzukommen und nochmal mit Blackout die absoluten Hits zu ballern und crazy zu gehen. Und das war wirklich nochmal ein spätes, aber eins meiner Highlights vom Wochenende. Das war wirklich, ich habe mich so drauf gefreut, und zwar genau das, was ich oft habe.
Also es freut mich sehr, dass das live so geil ist, und es freut mich auch voll, dass diese Band jetzt irgendwie nochmal ein großes Stück größer geworden ist aus dem Nichts, obwohl die ja schon immer, also der Name schwirrt schon seitdem ich auf Konzerte gehe irgendwie rum. Also man hört das immer wieder, ich habe aber nie so richtig reingefunden, und jetzt ist das quasi so der nächste Einstiegsversuch. Ich habe es aber auch nie so wirklich versucht. Ich muss sagen, es dauert bei mir ein bisschen, also ich finde das Album sehr geil, und vor allem, also Never Enough als Intro ist halt crazy gut. Never Enough! Aber da sind noch so 2-3 andere Tracks, wo ich denke, das ist richtig stark. Aber es ist noch nicht so, dass ich so zum großen Fan geworden bin. Ich kann mir mal vorstellen, dass, wenn man mich in einem halben Jahr fragt, das ganz anders aussieht. Mhm. Manchmal braucht das einfach ein bisschen. Aber da habe ich auch viel von gesehen und auch Ausschnitte, auch nicht nur von dem Auftritt, sondern generell von den Auftritten von der Band in den letzten 2-3 Monaten. Das ist schon geil. Ja, so einzigartig in ihrem Auftreten, in dem, wie es visuell dargestellt ist, in dem, wie die Leute auch reagieren und das annehmen und wie auch so eine so eine Nähe zwischen Publikum und der Band entsteht. Jetzt nicht nur dadurch, dass Leute auf die Bühne gehen und dann von da aus wieder reinspringen. Was ich eigentlich auch, wenn ich Front Row wäre, massiv anstrengend fände. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, es ist so ein absurdes anderes Bild von Konzerten. Das ist halt ein sehr schönes Bild. Also auch so ein krasser Turn auf diesem Festival, ja, dass das jetzt das letzte Konzert ist.
Und man hätte natürlich dann denken können, 16:30 Sonntagmorgen, geh mal nach Hause, Kollege.
Ja, da kommt noch was.
Da kommt noch was. Und zwar ein tolles, tolles Closing-Set von der absoluten Producer-Legende aus Britain, Danny L. Hall, der so PC-Music-Umfeld, also A.G. Cook, Charlie, Caroline Polachek, OK Lou jetzt vom neuen Album auch viel produziert und so an der perfekten Trance, um dieses aktuelle Buzzword auch nochmal zu droppen, Hyperpop-Schnittstelle sitzt, weil der halt so große Pop-Anthems geil findet, natürlich auch so ein bisschen gaggiger, quirky Typ ist und natürlich aber auch die Hyperpop-Banger bringen kann. Und der hat wieder quasi von 17:30 bis 18:00, kurz nach 18:00, quasi das Closing-Set des gesamten Festivals gespielt, auf wieder dieser Cupra-Stage, wo ich Amine und Wetlag gesehen habe, wo man sich so hinsetzen konnte. Und dann habe ich wirklich gedacht, hier nach Turnstile, ich kann jetzt eh noch nicht pennen. Und wollte da auch hin, weil wie gesagt, Vortag wollte ich ihn eigentlich auch schon sehen. Und war halt gespannt, wie der sich so mit seiner eigentlich nerdigen Mucke so als Festival-Closer schlägt. Wir sind ja beim Hurricane bei DJ Steve Clash gewesen. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr auf der deutschen Festivallandschaft ranten, weil wir haben auch tolle Sachen und da passieren auch tolle Dinge. Aber so ein Danny L. Hall als Closing-Set, das kannst du dir auch nur geben in einem Environment, was wirklich offen für viele, viele Genres ist und was auch ein wirklich musiknerdiges Publikum sein muss, zumindest in seinem Kern. Klar, da gehen auch viele Coachella-Ass-Leute hin. Aber es war wirklich stacked da noch und halt wirklich, also voll, die ganzen Ränge waren voll. Ich habe noch so den letzten freien Platz gefunden um so 4.30 Uhr, dann dachte ich, chill mich jetzt einfach hin, guck ein bisschen, was der so macht und fade so ein bisschen das ganze Festivalwochenende aus. Und der hat wirklich heftig abgeliefert. Also der hat so auch immer mit so einem Grinsen so manche Songs gespielt, weil ne, so eine gewisse humorige Ebene war da schon dabei, aber auch halt ernst gemeint. Und er hat auch diesen, ich weiß nicht, was das für ein Song ist, aber jetzt so große Pop-Songs, die man einfach kennt, wie diesen Don't you. Und davon halt so einen heftigen, hyperpoppigen Remix gespielt. Und das Publikum war deswegen auch eine geile Mischung aus so Musiknerds und Leuten, die so wie ich mit Powerbank angeschlossen neben mir saßen und so, oh, das ist ein geiler Remix, den filme ich jetzt mit und packe ihn in meine Story. Und halt so, ne, so A.G. Cook-Merch, so man weiß. Und aber auch einfach so drugged out Leute, die jetzt so aftern wollen und da noch so ein bisschen viben, bis die Sonne aufgeht. Und das war für diesen Act perfekt. Und es gab auch dann diesen klassischen musiknerdigen Moment, dass, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Song es war, aber er hat auch so einen Charlie Sympathy the Knife Remix gespielt. Und ich sitze da mit meiner Powerbank angeschlossen, filme und dann kommt halt einfach so eine Gruppe so dancender Leute und stellt sich so vor mich, weil da noch ein bisschen Platz auf diesen Rängen ist und dancen halt so. Und ich sitze da wie dieser Trottel, der ich manchmal bin und ich will hier das Set mitfilmen, hören Sie darauf zu tanzen, zu dieser Tanzmusik. Und deswegen bin ich dann noch, irgendwann war ich so, okay, ich habe nicht mehr die Energy, ich stehe auf und gehe nochmal so ein bisschen nach hinten, gucke mir das von hinten an. Und dann dachte ich, ich höre nicht richtig, droppt der direkt back-to-back nach diesem Sympathy the Knife Remix Baby Benz Schmetterling, auch in einem heftigen Remix. Und ich denke so, ich höre doch da Deutsch. Das ist doch eine deutsche Stimme. Und dann habe ich gerafft, es ist einfach fucking Baby Benz, die dann noch kurz vor 6 Uhr morgens auf diesem Festival in Barcelona gespielt wird. Und da war ich wirklich, das hat so einen, ich habe keinen krassen Bezug zu ihr, aber das hat mich so happy gemacht und es war so ein geiles Closing. Und dann bin ich quasi noch, weil noch meine Füße mich getragen haben, noch ein bisschen da rumgestreunert und habe mir noch die restlichen Bühnen angeguckt, bei denen ich gar nicht war. Es gab nämlich noch so diverse Club-Stages und dann gab es noch so ein Levi's gebrandetes Warehouse, wo man wirklich einfach in so ein Parkhaus reingegangen ist und wirklich so Beton-Mini-Club-Techno-Vibe hatte, für Leute, die darauf Bock hatten. und bin dann quasi als finalen Abschluss, und die Sonne ging auch gerade auf, nochmal in diese, so eine Betonplattform gegangen, die auch Richtung Meer, und habe mir dann quasi nochmal da am Meer sitzend den Sonnenaufgang angeguckt, während halt da so die letzte Musik ausklingt. Und da dachte ich so, das ist es doch einfach. Geiles Festival-Closing am Meer, Sonne geht auf, und da dann wirklich auch von so Sekus einer der ersten zu sein, der da rausgekehrt mit wird, weil die sind so, das Festival ist vorbei, bitte geht nach Hause. Das war wirklich geiler Abschluss.
So, wer jetzt Spaß bekommen hat an Festivals und an Festivalberichten, der kann sich auf was gefasst machen, denn es ist schon der Bericht zum Maifeld-Derby da. Das ist eine etwas andere Form von Festival, also das quasi, wo die Acts sich vorstellen, die dann in ein paar Jahren, wenn es gut läuft, dann auf größeren Festivals stattfinden. Ich bin am Wochenende beim Hurricane Festival. Das wird auch sehr, sehr spannend, weil vor allem der Samstag krass ist, da... Was war's? Blond, O7 O'Shake, Wet Leg und Soli hintereinander und dazwischen auch noch andere halbwegs spannende Sachen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Da waren wir vor 2 Jahren ja auch. Wer jetzt diese Folge gehört hat und sich dachte, ah, da waren ja viele geile Sachen bei. Wir haben auch noch Album-Reviews gemacht zu Charlie XCX, also zu Brad. Mhm. 2 Fontaines DC Alben, also die letzten 2, Skinty 4 und Romance. Und wir haben bei den Jahresrückblicken safe über diverse Dinge gesprochen, die hier auch stattgefunden haben. Ja. Also hört da sehr, sehr gerne rein und folgt uns gerne auf jeder Plattform, auch auf Instagram, weil da kriegt man dann oft auch mit, was wir so tagesaktuell erleben, wenn wir auf Festivals unterwegs sind. Du wirst ja dann auch noch auf dem Splash sein, da wird wahrscheinlich dann auch was kommen. Also der Festivalsommer ist gerade erst losgegangen und jetzt schon ziemlich geil für uns beide. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monate. Da werden wir aber auch dann wieder ganz klassische Album-Reviews machen, denn es kommt auch geiler Scheiß. Also in letzter Zeit ist schon viel Spannendes gekommen, da werden wir auch drüber reden, aber zwischendrin mal so eine schöne Festivalfolge kann auch nicht schaden. Und wer uns finanziell bei all dem unterstützen möchte, der kann das über Steady und oder Patreon und oder PayPal machen. Bei PayPal einfach überweisen, das hilft uns, Geld ist gut. Wer uns aber dauerhaft unterstützen möchte, kann das gerne über Steady und Patreon machen, zwischen 2 und 3 Euro. Dann gibt's auch noch mehr Laberei von uns. Eigentlich auch so ein bisschen in der Form wie jetzt. Mhm. Also die Vorgespräche sind oft, wir waren auf einem Konzert und erzählen davon, oder wir haben noch 3, 4 Alben gehört, die nicht in die Folgen passen, und erzählen davon, oder haben uns einen Kinofilm angesehen oder was auch immer. Also da gibt es alles Weitere, was uns noch so popkulturell beschäftigt, auch in Podcast-Form. Und danke an alle, die uns da unterstützen. Und jetzt noch Abschiedsworte von Erik zu diesem tollen Festival, zu seinem Wochenende, was bei uns allen so viel FOMO bereitet hat, aber wo wir uns auch gefreut haben, dass Erik eine schöne Zeit hatte.
Ja, sorry Leute nochmal an der Stelle, aber es war wirklich...
Ist okay.
Also ich würde dieses Festival wirklich uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr es auch mal mit einem kleinen Urlaub, es ist auch einfach eine geile Stadt zum Bereisen, verbinden wollt. Gerne legt euch die anderen Urlaubstage nach dem Festival. Ich glaube, das werdet ihr nötig haben. Also Primavera Sound Barcelona zumindest. Es gibt ja auch noch einen Ableger in Porto. So kann ich wirklich empfehlen. Gerade dieses Line-Up dieses Jahr war insane. Und es ist mir auch während des Wochenendes zum Teil erst aufgefallen, dass ich so war, ich kann so viele geile Acts sehen, die ich liebe, die ich mag, die ich ein bisschen kenne und die mich jetzt überraschen lasse und halt auch bis zu fast kaum einen Bezug zu zum Beispiel LCD Sound System und als Fan rausgehen. Und auch für also verschiedenste Genre, auch sehr Gender-Equal-Festival, also war, glaube ich, auch eins der ersten weltweit, was wirklich auf 50-50 gegangen ist mit Ansage. Und dieses Jahr, also wenn man sich jetzt so durchliest nochmal, was ich gesehen habe, auch ganz viele krasse Female- oder Female-Fronted-Acts. Wie gesagt, auch das Scheduling, das hast du auch in der tollen Maifeld-Derby-Folge, die du ja sehr nice weitestgehend allein gewuppt hast. Dieses Scheduling untereinander hat auch perfekt gepasst. Wie gesagt, es gab immer mal einen Slot zum Chillen. Die einzigen Sachen oder die einzige Main-Sache, die ich verpasst habe für mich, ist Denzel Curry, der parallel zu Charlie XCX und Troye Sivan gespielt hat.
Ach, lol, okay.
Das ist der einzige Act, wo ich Fan bin, den ich nicht sehen konnte. Aber sonst auch wirklich, es ist möglich, fast alles zu sehen, obwohl das Gelände riesig ist. Es ist zwischen fast jedem Slot ist eine Viertelstunde oder 20 Minuten Pause. Dieses Konzept mit 2 Mainstages nebeneinander habe ich genug gelobt. Das war auch mega. Und wenn man mal ehrlich ist, teuer, aber für dieses Line-Up nicht so teuer. Also es geht jetzt quasi der Pre-Sale für nächstes Jahr los. Da würde man für 250 Euro Tickets bekommen. Wenn man das in...
Das ist nicht so viel, es geht.
Wenn man das vergleicht mit deutlich beschisseneren Lineups, die man schon für nur einen Tick weniger Geld sehen könnte, Wirklich toll kuratiert, weitestgehend toll organisiert. Auch nochmal kleine Randnotiz, nachgerüstet mit Wasserstellen. Also an Tag 2 gab es direkt mehr Wasserstellen, als an Tag 1 geplant waren, was dann auch geil per App kommuniziert wurde. Man kann sich da geil den Timetable zusammenstellen, wie ich ihn jeden Tag auch gepostet habe, und so als Foto runterladen, als Desktop-Hintergrund machen, genau. Ich habe wirklich organisatorisch wenig zu meckern dafür, dass es halt wirklich das größte Festival ist, auf dem ich je war, und ja, kann es uneingeschränkt empfehlen. Macht es, geht dahin und verbindet es mit einem geilen Urlaub, und man kann da, glaube ich, nichts falsch machen. Und auch die Lineups der letzten Jahre waren ja fire.
Ja, also natürlich sind 250 Euro viel, aber ich finde jetzt gemessen noch an so einem Charlie XCX-Ticket, wahrscheinlich für die Einzeltour dann bist du auch bei 100 Euro, so im Schnitt. Also von daher, für die Art von Pop-Artists, die man da sehen kann, die halt einfach teurer sind als alle anderen Artists, ist das, glaube ich, in Ordnung. Plus Flug und so, na klar, aber...
Ich habe da schon viel Geld gelassen, aber...
Genau, ja. Ich glaube, da war ich in Mannheim ein bisschen günstiger unterwegs.
Das stimmt.
Aber trotzdem, ja, beides bestimmt tolle Events. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dann wahrscheinlich zum Hurricane oder zu einer regulären Folge. Tschüss.
Tschüss.